Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detadet auf dieser 55. Folge. Auf dieser 55. Folge kann ich dafür begrüßen, der André Silberschmidt. Der André Silberschmidt ist bekannt aus seinen unterschiedlichsten Tätigkeiten. Zum einen natürlich als Politiker, wo er für die FDP im Nationalrat ist seit 2019 und dort der jüngste Parlamentarier ist. Weiter ist er bekannt als Mitgründer vom Gastro-Unternehmen Kaizin. Und zu guter Letzt ist er auch noch tätig beim Unternehmen Pflanzer. Falls ihr noch mehr zum André Silberschmidt möchtet wissen, findet ihr alle relevanten Informationen auf seiner Webseite. Die verlinke ich wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit dem André Silberschmidt und dieser 55. Folge vom Podcast Detadet. Los geht's!
Ja, André, schön bist du.
Danke für dich, André.
Wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Geht auch gut, wenn ich da bin.
Schön.
Bei dir im Bundeshaus. auf Instagram folge ich dir mittlerweile seit x Jahren. Seit, ich muss mich daran erinnern, eine Klassenlehrer von mir in der Lehre hat mir dann gesagt, du siehst die Zukunft vom Freisinn. Das ist ja so gekommen. Und dass du so bestätigst, dann ist das ein anderes Thema. Und dann ich auf Instagram verfolgen und dann erinnere ich mich an eine Story, erinnern, wo du mit dem, du bist jetzt in Zürich im Stadtrat gewesen.
Mhm. Gemeinderat heisst ja bei uns,
Stadtparlament,
genau.
Stadtparlament ist nicht wie bei uns zu tun, wo es Stadtrat und genau. Gemeinderat und ein Stadtpräsidium, sondern Gemeinderat, ist im Gemeinderat gewesen. Und dann seid ihr, einmal seid ihr ein Krankenhauslokal und einmal seid ihr meine Kanalisation. Mhm. Und seitdem folge ich auf Instagram. Und das ist ja auch irgendwie 5 Jahre her oder so. Und es ist unglaublich, wie die Zeit manchmal vergeht. Oder wie geht es dir so?
Ja, es ist die grosse Herausforderung, dass man eigentlich das genießt, was man jeden Tag macht. Weil ich stehe jeden Tag auf und habe Freude. Also ich fühle mich gut und ich freue mich immer, zu meinem Tag hineinzustarten. Weil jeder Tag sieht anders aus, oder? Mhm. Und ich habe also jetzt gerade in den letzten paar Tagen so oft gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, es ist Mai, oder? Und für mich hat das Jahr eigentlich erst gestartet im Kopf. Ich habe das Gefühl, es war schon ein neues Jahr gewesen und es ist schon die Hälfte vom Jahr rum. Und das ist für mich echt eine große Herausforderung, dass ich wie auch das kann geniessen kann, was passiert. Weil im Unterbewusstsein geniesse ich das mega, weil ich freue mich auf jeden Tag. Aber so richtig mal ihn anlehnen, irgendwie in den Stuhl hineinlehnen und sagen, mal ist cool, mache ich zu wenig. Mhm. Das könnte ich wahrscheinlich schon noch mehr machen.
Wie logisch, dass du das machst?
Ja, ich nehme mir schon bewusst Auszeiten, Wochenende, Ferien. Jetzt gehe ich dann 2 Wochen auf Costa Rica. Ich versuche eigentlich wirklich genug Ferien zu machen. Viel auch in der Schweiz, also wie nach einem Jahr immer 2 Wochen in der Schweiz. Im Sommer sicher noch 1-2 Wochen. Und zum Frühling, also ich mache sicher mehr als 5 Wochen Ferien, eher 7 bis 8 Wochen. Ja. Das ist eigentlich fast ein bisschen zu viel. Aber dafür arbeite ich dann extrem viel, wenn ich da bin. Und vielleicht bin ich ein Mensch von den Extremen. Also ich arbeite jeden Tag wirklich sicher 12 Stunden, aber habe dann eben auch gerne Ferien und tue den Laptop auf die Seite. Und ich finde, der Körper braucht das ein bisschen auch, dass er kann abschalten kann, der Kopf muss können abschalten. Und kreativ, glaube ich, ist man erst, wenn es einem langweilig ist. Mhm. Und Kreativität macht ja den Mensch aus, weil alles andere macht irgendwann die maschinelle Intelligenz, oder? Wie ChatGPT und so. Aber Kreativität, das sind wir noch voraus, diesen Computer. Und darum, glaube ich, muss man sich auch in Zukunft viel mehr Zeit nehmen, dass es einmal mal langweilig ist. Ich muss sagen, das ist eigentlich, wenn jemand sagt, mir ist langweilig, dann gratuliere ich dieser Person und sage, du machst etwas richtig im Leben, weil bei mir ist es zu wenig langweilig und das muss an dem arbeiten.
Ja, das ist doch auch, viele sagen immer, wenn du im Duschen oder wenn ich keine Ahnung was, wenn du im Joggen, irgendetwas in Sinn, und das ist ja meistens eben, weil wir, wie du sagst, irgendwie dauernd beschäftigt sind und Zeit gar nicht richtig genießen oder eben mal herhocken und nichts machen. Aber baust du das manchmal schon aktiv in den Alltag ein, oder?
Ja, ich tue es eigentlich so aktiv, bewusst schauen, zum Beispiel, wenn ich Velo fahre, also nicht im sportlichen Sinn, sondern von A nach B fahre, dass ich bewusst nicht mehr die Musik höre oder so. Oder wenn ich ins Fitness gehe, dass ich das Handy nicht mitnehme. Und so Geschichte, dass ich eigentlich, dann ist es noch lustig, du musst mal die Leute anschauen im Fitness. Die haben eigentlich alle, entweder sind sie kleben zum Handy oder sie haben Kopfhörer drin, oder? Mhm. Aber die Leute, die eigentlich nur dort sind und sich, hat nicht der Arnold Schwarzenegger mal gesagt, wenn du trainierst, musst du eigentlich mit deinen Gedanken voll bei dem Muskel sein, den du trainierst. Ja. Und dann hast viel mehr Power dort drin, als wenn du irgendwie gerade noch Musik am Hören bist oder irgendwie...
Podcast.
Ja, genau. Also natürlich, den Podcast, den wir aufnehmen, sollen natürlich alle hören.
Das werde ich dir
auch. Doch, jetzt Ausnahme. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, wo ich noch bei der Bank gearbeitet habe, habe ich einen Master gemacht im Fernstudium an der City University in London. Und den habe ich zum Beispiel voll remote gemacht. Da bin ich wirklich am Morgen ins Fitness und habe die Vorlesung im Fitness eigentlich konsumiert, auf dem Laufband zum Beispiel. Ja. Und das versuche ich heute weniger zu machen. Ich versuche bewusst gewisse Sachen ohne Ablenkung zu machen. Mehr Fokus.
Mhm. Ja. In Südafrika warst du das Jahr auch schon gewesen?
Letztes Jahr, ja.
Das war schon letztes Jahr gewesen?
Ja, das war letztes Oktober, da habe ich mich verlobt. Genau.
Wie jetzt Costa Rica, wie bist du auf Costa Rica gekommen? Südafrika, bist du irgendwie jeden Kontinent am Abklappern oder wie kommt das?
Also ich versuche nicht, meine CO2-Bilanz möglichst schlecht zu machen, um das mal vorauszuschicken. Und heutzutage hat man fast ein Flugscham, oder? Also man sagt ja nicht mehr gerne, ich gehe irgendwie auf Costa Rica, sondern mehr, ich gehe noch in die Ferien. Ich finde einfach, die Welt zu entdecken, neue Kulturen, Sprachen, Lebensarten, das finde ich interessant. Und ich finde, so schlimm, dass es auch ist, dass unser CO2-Fußabdruck und so sehr ich mich politisch dafür einsetze und auch privat den Ablasshandel mache, damit Kompensationen und so weiter, so sehr wollte ich aber auch durch die Welt kennenlernen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da in der Welt rumchatte, aber ich versuche eigentlich einmal im Jahr mit meiner Partnerin so eine Interkontinentalreise zu machen. Mhm. Und Costa Rica, haben wir gehört, ist glaube ich, von der Natur her etwas vom Schöneren, was die Welt so zu bieten hat.
Mhm. Ja, und Australien, willst du glaube ich auch noch machen? Das hast du mal irgendwo
gesehen. Habe ich das mal? Du weißt mehr über mich als ich selber.
Ja, aber wie gesagt, ich folge dir ja schon lange auf Instagram halt vor allem.
Ja.
Apropos CO2 kompensieren, das ist glaube ich mal nach der, ich weiß nicht, ob es nach der Nationalratswahl war, vor 4 Jahren oder so, hast du in deinem Audi, ich weiß nicht, ob du den noch hast, das schon lange gepostet.
Ja,
da
habe ich noch.
Läuft dir noch gut?
Ja, nein, immer ein Problem, aber...
Er lebt noch,
ja. Kostet immer Geld.
Ja, so ist es mit dem Auto. Hast du irgendwie dein, für alle, die bei der Nationalratswahl kandidieren, hast du irgendwie dein ganze Wahlmaterial, das du dann wegschmeissen musst, ist CO2 kompensiert? Oder wie geht das genau?
Ja, da kann ich mich fast nicht mehr daran erinnern. Aber es ist ja so. Ich glaube, ich habe glaube einen CO2-neutralen Wahlkampf geführt. Aber ehrlich gesagt, das kann ich mich nicht mehr gut erinnern. Da weißt du wirklich besser Bescheid.
Ja.
Aber ich lebe ein bisschen gegensätzlich. Ich habe einen Oldtimer, wo ich aber sehr selten fahre, weil ich fahre eigentlich praktisch nur Velo und Zug. Mhm. Ich habe gefunden, wenn ich dann zweimal im Monat Auto fahre, dann muss ich ein bisschen Freude haben. Und dann habe ich einen Oldtimer. Ja, aber das mit dem Wahlmaterial, das ist gut möglich. Ja. Ich kann mich noch vage daran erinnern, aber das müsste ich eigentlich in diesen Wahlen auch wieder machen, weil es ist teilweise schon ein bisschen Papierschlacht oder so ein Wahlkampf. Und wie viele Flyer und Plakate das man da produziert. Auf der anderen Seite musst du sagen, wenn du alles digital machst, hast du ja auch einen CO2-Abdruck, weil der Strom, den das Internet braucht und die Datenübermittlung, also eben, kein CO2 verbrauchen wir nicht, wir müssen einfach immer nur durchschauen, dass wir es möglichst effizient machen.
Mhm. Du hast vorher gesagt, so beiläufig, du hast dich verlobt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, ich habe es auch nicht an die grosse Glocke gehängt.
Und jetzt wird es hier im Podcast exposed.
Ja, wir haben da ein Schüttchen von diesen Ferien aufgeladen und die ganz genau angeschaut haben, haben es gecheckt, dass wir verlobt sind. Aber ich habe bewusst auch, es hat eine Medienanfrage gegeben, oder? Mhm. Die üblichen Verdächtigen, die dann so eine Story bringen wollen. Und ich habe dann innig darum gebeten, das nicht zu machen. Und sie haben sich daran gehalten, was ich mega schön finde. Weil ich finde, es ist immer durch auch ein privates Leben. Mhm. Natürlich kann man sagen, ich habe das ja gesagt und ich sage, ich sehe den Podcast und ich habe es auch den Medien gesagt, ja, stimmt. Aber irgendwann geht es ja ein bisschen um den Schutz der Privatsphäre von meiner Partnerin. Mhm. Oder? Und ich finde, gerade wenn es so... Natürlich tun wir in den sozialen Medien auch ab und zu ein Viertel zusammen aufladen, aber ich finde schlussendlich, ja, muss ich es jetzt auch nicht gerade im Blick und in der Schweiz illustriert stehen, weil ich habe das Glück gehabt mit meiner Polit-WG, wo ich da mit der grünen Nationalrätin und mit dem SVP-Nationalrat in Bern eine Wohnung habe. Mhm. dass da so viele Journalisten in die Politwege gekommen sind, dass gar niemand mehr hat eine Homestory machen wollte. Weil das ist für mich eigentlich ein No-Go. Ich finde, ich will mein Zuhause nicht zeigen, der Öffentlichkeit. Nicht, dass ich mich dafür schäme, aber es ist einfach so der Ort, wo ich noch Ruhe habe. Und du findest wahrscheinlich online fast meine Adresse raus. Auch nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, aber ich finde einfach, 5% Privatsphäre wollte ich eigentlich noch behalten, weil ich sonst praktisch alles von meinem Leben preisgebe. Mhm. Wie man ja sieht, du weißt ja so viel über mich. Also ja, absolut, ich gebe es ja selber preis, ich bin eigentlich selber schuld, aber es gehört halt zum Politikerleben.
Ja, wie sieht das Gefühl hast, es gibt halt eine mega Bandbreite, an wie Leute Sachen konsumieren, zum Beispiel bezüglich dir. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Leute zum Beispiel auf Instagram folge, wenn ich öffentliche Personen, es sind irgendwie Freunde oder was auch immer, aber denen folge ich halt wahrscheinlich relativ achtsam und dann nimmst du halt mega wahr und andere sehen halt so irgendetwas, sehen, das ist in der Ferien, was auch immer, aber vergessen es dann wieder und jetzt kann man halt wie verschieden leben. Aber sowieso als Person jetzt wie du im öffentlichen Raum habe ich das Gefühl, es ist manchmal halt schwierig, weil du eben nie mehr wie deine Privatsphäre hast, wie du es gerade angesprochen hast. Wie gehst du mit dem um?
Ja, es ist etwas, wo man eigentlich nicht gerne hat, würde ich sagen. Also, weil man fühlt sich ständig an einer Beobachtung. Man weiß aber nie, ob sie die Leute kennen oder ob sie einfach gerade in die Richtung schauen, per Zufall. Und ich denke, in den meisten Fällen kennen dann die Leute wahrscheinlich nicht. Oder sie haben das Gefühl, den habe ich mal gesehen, aber ich weiß nicht, wer der ist, oder? Aber trotzdem fühlt man sich ständig eine Art unter Beobachtung. Und das ist schon etwas, was ich mir nicht gewünscht habe. Wo halt wie mit dem Amt und mit der Tätigkeit mitkommt. Und natürlich, kurz vor den Wahlen, wünscht sich das jeder Politiker, dass man einen kennt. Also in dem Sinne ist ja Bekanntheit auch wie unsere Währung als Politiker. Und darum gehört es halt dazu. Aber es ist schon etwas, wo ich muss sagen, stell mir schon vor, wie das Leben eigentlich wäre, wenn du kannst rumlaufen und es kennt einfach niemand, oder?
Erst für uns kommt nicht einmal damit, dass du wie Politiker bist oder was auch immer, sondern halt kaum macht man etwas anderes, das nicht in die gesellschaftliche Norm passt. Das heißt, man arbeitet in einer Bank, man arbeitet an x irgendeinem Ort und man macht ein etwas anderes, fällt man direkt auf und die Leute schauen einem an, was auch immer.
Ja, man ist natürlich enorm unter Beobachtung. Also, ich könnte da ein paar Beispiele erzählen, wo ich mich eben nicht konform verhalten habe. Und also ich habe zum Beispiel einmal habe ich in der Stadt Zürich etwas falsch entsorgt. Also quasi, ich war unterwegs und ich hatte so einen Elektroschrott dabei gehabt, und das habe ich dann in öffentliche Kübel hineingeworfen. Da habe ich das Bürgermail bekommen, zu Recht. Ich musste sagen, ja, sie haben recht. Aber ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, ich hatte keine Chance gehabt, um das irgendwie daheim und separieren und so. Das ist jetzt eine blöde Ausrede, oder? Und ich habe der Person gesagt, sie haben recht, das macht man nicht. Man muss Elektro schon trennen, oder? Aber in dem Moment ist es für mich halt gerade, und das hat wahrscheinlich jeder mal gemacht in seinem Leben. Da dachte ich, hey, ist schon krass, oder? Ich habe nicht, da hat irgendjemand aus dem Balkon rausgeschaut und hat gesehen, wie ich da gerade etwas in den Kübel rühre und hat mir dann geschrieben, das gehört sich nicht. Dort muss ich sagen, ja, sie haben recht, aber du musst eigentlich gar nicht mehr aber sagen. Du musst einfach wie anstatt sagen, sorry, es tut mir leid, oder?
Ja, aber man muss sagen, dir passiert das eigentlich erstaunlich wenig oder eigentlich praktisch nie.
Ja, ich gebe natürlich schon acht, oder? Und dann selten passiert etwas wie, dass ich mal schnell fahre. Das ist mir einmal passiert. Das oder? Und das ist auf der Autobahn bin ich 120 gefahren, was per se ja kein Verbrechen ist. Nur habe ich da ein 80er-Schild nicht gesehen. Das haben viele nicht gesehen, weil es hat noch viele Leserkommentare gesagt, haben, vor dem Gotthardtunnel hat es mich schon x-mal geblitzt, weil sie gehen einfach auf 80 runter, zurecht, weil nachher das Tunnel kommt. Aber es hat in dem Sinn keine Verengung von der Spurbahn oder keine Gefährdung. Und ich habe das auch für mich behalten, dass es mich geblitzt hat. Dann bin ich irgendwann mal in den Ausgang und habe es vielleicht vorher schon Leuten erzählt, so ein bisschen nach 3 Bier. Und dann ist 3 Tage später im Blick auf die Seite 1 gewesen. Und ich glaube nicht, dass die das im Blick erzählt haben, aber die haben es wahrscheinlich auch jemandem erzählt und die nochmal und irgendwann landeten das in der Zeitung. Und lustigerweise habe ich viel mehr positive Reaktionen als negative bekommen. Ich bin natürlich nicht stolz auf das, oder? Aber gewisse Leute haben gesagt, das macht dich wie noch ein bisschen menschlich. Weil wenn du sonst eigentlich nur immer die guten Seiten zeigst, was ja jeder macht, oder? Dann bist du vielleicht für gewisse Leute ein bisschen unecht, weil sie sagen, dem gelingt ja alles und so. Und das, was einem nicht gelingt, tu ich schon darüber reden, oder? Aber du machst vielleicht nicht einen Post darüber. Ja.
Das ist jetzt zwar auch wieder teilweise ein bisschen im Trend auf LinkedIn, genau, oder kann das alle darüber schreiben. Findest du das gut?
Ich habe im Fall gerade an das gedacht, wo ich es heimkam. Ich mache eigentlich keinen Post über, dass es wirklich so einen Trend gibt. Ja, ich meine, ich finde es gut, wenn man wirklich darlegt, an was ist man gescheitert und was hat man gelernt daraus und den Prozess. Aber quasi, wenn man sagt, ich bin gescheitert und jetzt bin ich die beste Person und ein Viertel von einem postet, wo man einfach gerade gut aussieht, finde ich das immer so ein bisschen, was ist jetzt der Newswert, oder? Aber ich finde, weil ich glaube, wichtig ist ja, dass man in der Gesellschaft eine Kultur entwickelt, dass man Fehler eingesteht und daraus lernen kann, oder? Und ich glaube, schöne Fotos auf LinkedIn zu einem Post, ich bin gescheitert und jetzt bin ich CEO, weiß ich nicht, ob das wirklich die Kultur wird verändern im Land, dass man vielleicht mehr Fehler zulässt. Aber wenn man sagt, ich bin gescheitert, weil ich die und die Fehlentscheidungen gemacht habe und ich habe jetzt gelernt und so und jetzt bin ich weiter, glaube ich, ist das durchaus etwas, was auch gesellschaftlicher Nutzen hat.
Ja, aber einfach nicht, was man so sagen, ich bin gescheitert, fertig, Punkt, wo du es vorher gesagt hast, habe ich mich gefragt, hast du während dem manchmal Mühe, irgendwie Leute Sachen zu erzählen oder anzuvertrauen oder zu vertrauen, was auch immer, weil du das Gefühl hast, es könnte falsch aufgefasst werden, oder hast du noch das Gefühl, du kannst bestimmten Leuten etwas erzählen, oder hast du mit dem gar keine Mühe?
Also so ganz private und vertrauliche Sachen tue ich natürlich nicht rausposaunen. Also nicht, weil man das nicht kann sagen, weil ich einfach finde, irgendwo durch das hat wie mit Privatsphäre zu tun, oder? Aber wenn wir jetzt über Politik reden oder über das Unternehmertum oder so, dann kann ich alles erzählen, oder? Also ich habe in dem Sinne, ich bin mega transparent, aber ich habe auch gemerkt, dass das teilweise auch missbraucht wird, oder? Also ich habe mich letztens mit einem Journalist von der Wochenzeitung getroffen, das ist ein links Wochenblatt, das ist sehr links, und der hat gesagt, ja, er schreibt so einen Artikel über die Renteninitiative für die Jungversicherungen und eigentlich über mich und macht so ein halbes Porträt daraus. Und am Schluss hat er einen riesen Verriss über mich geschrieben, wo er einzelne Aussagen aus einem stündigen Gespräch gebraucht hat, um seine Thesen rechtfertigen, hat mich noch falsch zitiert, hat Zitate verwendet, die ich gar nicht so gesagt habe und er mir auch nicht so geschickt hat. Was ich recht heftig gefunden habe. Und dann habe ich gefunden, der hat jetzt voll mein Vertrauen missbraucht, oder? Und das ist einfach schade, dass gewisse Aussagen dann wie aus dem Kontext gerissen werden, wenn die Leute den Kontext hören, dass das gar nicht etwas Schlimmes ist oder so.
Ja gut, du hast jetzt mal gemeint, im Kontext von diesem Journalist von WOTS ist ja so, ja, das ist ja gut, du hast mit dem über ihn etwas Politisches, er hat sich komplett anders dargestellt, aber zusammen ist ja mehr ein Beispiel gewesen, du hast eigentlich, es ist erstens eigentlich etwas Privates, also es geht ja per se eigentlich niemandem etwas an, wenn du mal schnell fährst oder was auch immer, und dann erzählst du es halt wie jemandem und es ist auch nicht per se. Klar, es ist nicht ideal, aber es ist ja nicht wie mega schlimm oder so. Und dann erzählst du jemandem und dann geht es dann an die Öffentlichkeit und kannst dich dazu rechtfertigen und weiss nicht was. Ja, denke ich. Es gibt ja x, weißt, so wie kleine Sachen, der hat xy gemacht, aber nicht wahnsinnig schlimm. Und dann, ja.
Ja, also ich schaue natürlich, ich bin schon recht achtsam, dass ich Sachen, die ich nicht will, dass es gerade im Blick steht, dass ich das wirklich nur meine engsten 10 Freunde erzählen und die Familien. Und dort weiss ich, da geht nichts raus. Aber da muss ich, ja, lerne immer dazu, dass es eigentlich, kannst du davon ausgehen, wenn du rum bist mit 10 Leuten. Das ist alles, was du sagst, praktisch öffentlich. Oder? Ja. Und außer das ist ja am Weihnachtstisch, wenn du mit der Familie am Tisch hockst. Aber sonst, auch wenn ich mit 10 guten Freunden bin, ja, musst du davon ausgehen. Ich schreibe mittlerweile jedes Mail so, dass du das kannst 1 zu 1 auf der Seite 1 vom Blick abdrucken und ich kann dahinter stehen. Oder? Also, ich denke, auf die einen Seite ist ja die zunehmende Transparenz und das öffentliche Interesse ja auch nicht schlecht, weil du verhalten, also ich sage jetzt wie, du bist auch compliant, oder? Mhm. Ich habe das Gefühl, früher hat es noch eher so Machenschaften gegeben, sage ich mal, also früher, vor 50 Jahren oder so, wo man so Deals gemacht hat, und das getraust du heute eigentlich gar nicht mehr, weil du weißt, es wird alles öffentlich. Also ich glaube, der Druck, dass die Öffentlichkeit zu Recht das Interesse hat, weil du bist ja eine öffentliche Person, oder? Also ich finde, ich kann entscheiden, morgen zurücktreten aus der Politik, vielleicht kennen wir dann noch die Leute, aber dann hat er kein Medium mehr das Interesse, über mich zu schreiben. Mhm. Also irgendwo finde ich da einfach jetzt auch nicht zu fest darüber lamentieren, weil es ist halt part of the game oder part of the job. Und darum, ja, musst du halt wieder rechnen, dass das alles rauskommt. Aber was eben, wie gesagt, eigentlich nicht schlecht ist, weil dann machst du ja nicht Sachen, die du nicht sollst.
Das stimmt, ja. Ja, Und dann gibt es halt auch einfach Sachen, die menschlich sind, die man über einen Parlamentarier aufregst oder was auch immer. Ja. Im Moment ist ja eine Session im Bundeshaus. Was beschäftigt dich in einem politischen Kontext im Moment?
Natürlich stehen die Wahlen gleich an. Und ich bin jetzt erstmal während der Wahlen immer im Parlament. Das habe ich noch nie gehabt. Ich bin auch immer frisch reingekommen. Oder? Und was mich beschäftigt, ist, dass wir Wählerstimmen für die FDP gewinnen, dass wir hoffentlich mehr Sitz haben im Parlament, weil es macht echt einen Unterschied, wenn du mehr Leute bist, weil du halt in den Kommissionen mehr bist. Du kannst auch die Themen, die mit den Kommissionen vorbereitet für das Parlament, kannst breiter abstützen, du hast mehr Stimmen. Du hast tendenziell eher eine Mehrheit für die eigene Politik. Und natürlich, und das ist mir besonders bewusst, weil ich bin einer, der sehr über Parteigrenzen arbeitet, brauchst du eigentlich immer drei Parteien im Schweizer System im Moment, um eine Mehrheit zu haben. Also du kannst nicht zwei Parteien miteinander nicht durchregieren, oder? Und das wirst du auch wahrscheinlich nach diesen Wahlen brauchen. Aber das beschäftigt mich sehr. Und sonst sachpolitisch würde ich sagen, haben wir viele gesundheitspolitische Themen im Moment, weil die Prämien immer mehr zunehmen und da braucht es Massnahmen dagegen. Und natürlich die Sicherung von der AHV, was so ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir ist, langfristig, wo ich finde, da müssen wir der Bevölkerung rein einschränken und sagen, wir haben die AHV nicht gesichert für die nächste Generation und es braucht neue Massnahmen. Und da versuche ich so ein bisschen auch im Moment noch als jüngster Parlamentarier ein bisschen in die Richtung zu wirken.
Ja, aber wir haben es gehabt vom Wahlkampf, von deinem Wahlkampf, wie wird er aussehen?
Der Wahlkampf ist natürlich ein anderer als vor 4 Jahren. Jetzt geht es mir vor allem darum, für die FDP Stimmen zu sammeln. Weniger jetzt mich so ins Zentrum stellen, weil ich glaube, vor 4 Jahren habe ich eine Art angegriffen. Ich habe einen Sitz erobern. Und das ist mir ja dann zu meinem Erstaunen gelungen. Und jetzt geht es mir vor allem darum, die Leute mobilisieren, auch FDP zu wählen.
Hätte ich das denn auch so erstaunt?
Ja, ich habe nie damit gerechnet, dass ich direkt ins Parlament komme. Nein. Also ich habe ein Jahr lang darauf hingeschafft, oder? Ich habe ein Jahr vor der Wahl angefangen zu planen. Ich war wirklich früh, habe viel Zeit genommen. Ich finde auch, im Wahlkampf gibt es viele, die dann einfach eine Agentur beauftragen. Mhm. Ich habe nicht 2 Agenturen gehabt, ich wollte nicht schlecht gegen Agenturen reden. Aber das Mastermind musst du selber sein. Und das Gefühl habe, die Strategien der Agenturen, du musst denen eigentlich sagen, was du willst, oder? Und die müssen umsetzen. Und das habe ich mir recht zu Herzen genommen, dass ich vor 4 Jahren, ich bin so weit gegangen, ich habe geschaut, aus welcher Postleitzahl im Kanton habe ich wie viele Komitee-Mitglieder, habe geschaut, wie viele Einwohner hat die Postleitzahl und habe das Ratio angeschaut und habe gesehen, wo im Kanton habe ich noch 2 Komitee-Mitglieder, bin dann dort aktiv Leute suchen. Also ich bin minutiös vorgegangen. Und das habe ich jetzt natürlich etwas anders, jetzt gehe ich eher in die Breite. Also jetzt versuche ich, die grosse Masse zu erreichen und vor 4 Jahren habe ich eher versucht, Freisinnige zu erreichen, dass sie mich auch 2-mal auf die Liste tun. Und jetzt versuche ich eigentlich, die ganze Bevölkerung zu erreichen, dass sie FDP wählen.
Aber ja, also ich sehe, was du meinst, was so absolut Sinn macht. Aber deine Wahl an und für sich ist ein Selbstläufer oder ich sehe es falsch?
Nein, das ist es nie.
Ich muss schon nicht so sagen.
Mein Mitbewohner, der Mike Hicker, sagt immer, am Sonntagmorgen haben alle 0 Stimmen. Es startet alle bei 0, oder?
Yeah.
Und das stimmt. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt keine Dummheiten mache bis zu den Wahlen, dann sollte es gut kommen. Weil ich habe wirklich viel geschafft. Ich habe auch viel darüber kommuniziert, was ich geschafft habe, oder? Weil ich habe gefunden, wenn schon so Tag und Nacht dich einsetzt für eine liberale Schweiz, dann musst du es einfach den Leuten erzählen mit den sozialen Medien. Weil sonst ist es irgendwo durch ist frustrierend. Und ich glaube, das haben die Leute wahrgenommen. Ich habe ja am meisten erfolgreiche Vorstösse, vor allem Parlamentarier in dieser Legislatur. Da habe ich natürlich nicht gedacht und ich habe jetzt auch nicht auf das angeschafft. Es gibt keinen Pokal, den du an mich kommst. Aber es ist trotzdem auch einer von der Proof, dass ich mich in einem Bereich jetzt recht eingesetzt habe. Und darum hoffe ich, dass es gut kommt. Aber ja, also weiß nie, was kommt.
Hat sicher. Also du bist neben dem Shooting Star für die FDP, bist du auch noch der erfolgreichste Parlamentarier.
Ja, was die Anzahl Vorstöße betrifft. Aber ich finde, das ist immer ein bisschen
heikler. Also erfolgreiche Vorstöße?
Anzahl erfolgreiche Vorstöße, ja, genau.
Für Selig Wermut macht sicher auch Vorstöße.
Absolut. Mich regt es eigentlich vor allem auf die 50 Vorschläge machen und keinen Erfolg. Nee. Und dann sagen sie dann natürlich, ja, das ist, weil die politischen Mehrheiten anders sind. Aber da muss ich eigentlich sagen, wenn du gescheite Ideen hast, dann kommen die auch durch, auch wenn du von links oder von rechts bist. Oder? Und ich würde aber sagen, der Erfolg von einem Parlamentarier misst sich nicht nur an den erfolgreichen Vorstössen. Es gibt Leute wie Markus Ritter, Bauernverbandspräsident, ich glaube, der hat keinen erfolgreichen Vorstoss, persönlichen. Und der macht alles in der Kommission. Dann gibt es sogenannte Kommissionsvorstöße, wo nicht sein Name draufsteht. Der tut in den Gesetz viel Wirkung erzielen, oder? Da steht auch nicht sein Name auf dem Gesetz. Und darum finde ich das Vorstoßranking, das gefällt er natürlich, wenn man zu oberst ist, aber es sagt nicht so viel aus über wie viel Einfluss hast du als Parlamentarier, oder? Es zeigt schon etwas aus, und zwar, wie ist die Qualität von deinen Vorstössen, oder? Eben, es gibt die 40 Vorstösse erreicht, eine erfolgreich, muss ich sagen, schaffst du einfach schlecht, oder? Zu viel Quantität, zu wenig Qualität. Und das kann ich wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen, aber eben, ich will jetzt sagen, dass ich jetzt wegen dem in der bin, der meist Einfluss hat. Mhm. Bei weitem nicht, da gibt es viele, die viel mehr Einfluss haben.
Mhm. Aber ich finde es irgendwie schon fragwürdig, es ist ja unabhängig vom Parlament, das Phänomen, dass halt die Sachen eingereicht werden, die einfach eingereicht werden, damit sie eingereicht wurden. Aber eigentlich musst du dort politisieren, wo du eine Mehrheit schaffen kannst, oder sehen sie nicht falsch. Also eigentlich eine Schnittstelle von noch möglichen, ob du jetzt linke oder rechte Anliegen hast, weil du kannst schon ganz linke eben Sachen einreichen, aber es wird einfach alles abgelehnt. Und da kommt eigentlich auch noch dazu, dass es immer Verschwendungen von Steuergeldern.
Ja, also es ist natürlich, Demokratie ist nie effizient, oder? Und das ist für jemanden wie ich oder du auch, der in der Privatwirtschaft noch arbeitet, ist es teilweise ein bisschen, ich sage jetzt irgendwo durch, ein bisschen demotivierend, wenn du siehst, was da aber Ineffizienzen im System rum sind. Mhm. Und du musst sagen, es ist halt Demokratie. Und ich sage jetzt, also letztens hatten wir einen Vorstoss in der Sozialkommission, wo die Abschaffung von der beruflichen Vorsorge gefordert hat, oder? Das ist die sogenannte parlamentarische Initiative. Das ist eigentlich das schärfste Mittel. Und das gibt dir das Recht, im Parlament zu reden. Wenn du einfach irgendein Postulat einreichst, kann es sein, dass das gar nicht behandelt wird. Aber die parlamentarische Initiative, da meinst du, ich kann die einreichen und ich habe das Recht, um darüber reden im Parlament. Dann habe ich gedacht, ich meine, ist ja sowieso klar, hat der Vorstoss keine Chance, oder? Mhm. Und ist jetzt von einer Person, die von einer so linker als SP und Grün, das ist eine marxistische Partei in der Romandie in Genf, glaube ich, ist die gewählt. Und die hat nun mal die Bevölkerung, die sie gewählt hat, mit diesen politischen Themen. Und die hat sich jetzt gesagt, ich reiche das ein, weil das ist mein Wahlprogramm. Mhm. Und dann finde ich, wie so absurd ich das finde, das zu fordern, und so klar, dass es ist, auch für sie, dass sie keine Chance damit hat, muss ich sagen, ja, aber das ist schon Demokratie. Oder? Und ich finde darum, wenn man es inflationär braucht, und eben 50 Vorschläge macht keine schon erfolgreich, dann finde ich, missbrauchst du immer durch auch das Parlament und die Ressourcen vom Parlament für deine eigenen Ideale, oder? Aber wenn du ab und zu mal einen Vorschuss einreichst, was für die Mehrheit unvorstellbar ist, und am Schluss hast du die demokratische Legitimation, dass du auf dem Stuhl hockst, das ist eigentlich das Schöne. Alle von diesen 200 im Nationalrat haben alle die gleiche Legitimation. Und ob jetzt einer studiert hat, oder dick oder dünn ist, oder was auch immer, haben alle eine Stimme, oder? Und das macht es aber auch enorm schwierig, weil am Schluss musst du mit Menschen einen Kompromiss machen, wo du sonst im Leben wahrscheinlich nichts damit zu tun hast. Und das finde ich eben auch spannend.
Ja, definitiv. Ja. Und auch, wenn du mit gewissen Positionen nicht redest, habe ich das Gefühl, fördert das halt immer noch mehr in welche extremen Positionen.
Das ist immer eine Gefahr, ja.
Also sie existieren dann nicht, sondern sie existieren einfach anders.
Genau. Und darum ist es auch wichtig, dass wir wieder mal darlegt, wieso das keine gute Position ist, oder? Weil ich denke, das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Sehr vieles, was für einen selber selbstverständlich ist, ist nicht für andere, oder? Und man muss teilweise auch wiederholen und das sagen, was für einen einfach klar ist. Ich denke, das, ich habe ja x Vorträge, oder? Ich bin jeden Abend eigentlich am anderen Ort noch einen Vortrag. Ich poste bei Farnum alles auf Instagram, weil es ist einfach too much. Aber ich denke immer noch, so ein Vortrag, das war ultra langweilig, oder? Weil ich erzähle ja immer das Gleiche, eigentlich, aber halt vor anderen Leuten. Und dann teilweise sagen die wirklich, die haben das noch einen guten Vortrag gefunden. Und wahrscheinlich haben sie wirklich eine Freude gehabt. Aber selber finde ich das immer eigentlich langweilig. Ich erzähle nur das, was ich eh schon weiss.
Mhm. Du erzählst meistens Sachen zur AHV, Digitalisierung vom Gesundheitswesen.
Ja, ich habe viel also Sozialpolitik, AHV, BVG, mhm. also berufliche Vorsorge, Gesundheitswesen generell und Digitalisierung generell. Also auch die Themen und Unternehmertum habe ich auch viel. Und das finde ich eigentlich noch schön, dass ich für das angefragt werde, wo ich auch mich politisch einsetze. Ich habe mich früher entschieden, ich finde, als Politiker solltest du 3-4 Themen haben, die deine Steckenpferde sind. Und dort musst du kompetent sein und dort musst du einfach dranbleiben. Und es gibt einen anderen Typ Politiker, ich sage, das ist der Stammtischpolitiker, der alle Themen bewirtschaftet. Und natürlich habe ich gerade als Vizepräsident von der FDP zu jedem Thema eine Meinung, oder? Weil es ist auch wichtig, weil du die Partei eigentlich musst nach außen vertreten bei verschiedenen Themen. Aber wenn die Leute an mich denken, als Politiker, denken die nicht an Armeepolitik. Zum Beispiel. Das ist jetzt einfach nicht etwas, was ich beackern, oder? Aber sie denken an AV, an Startups, an Digitalisierung. Und so bin ich auch eher für diese Themen eingeladen. Und ich finde, das macht auch richtig Freude. Zum Beispiel Gesundheitspolitik, da habe ich mich jetzt echt reingeschafft, ein Jahr lang, seit ich in dieser Kommission bin. Heute bin ich bei einer Generalversammlung von Galenica gewesen. Sehr grosse, börsenkotierte Apothekergruppe. Und da kann ich dann wirklich mitreden. Und ich habe die Fachkompetenz und ich merke dann auch, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die hören zu, überlegen sich etwas und das macht Freude. Aber einfach im Fernsehen poltern zu jedem Thema, das können Leute, die sehr eloquent sind auf allen Themen, machen das auch gut. Aber da fehlt, ich habe das Gefühl, ich kann eher mit Fachwissen als mit Eloquenz punkten. Und darum versuche ich mich dann auf Fachthemen zu fokussieren.
Mhm. Ja, bei denen frage ich mich ja immer, ob es noch so eloquent ist. Weil teilweise ist es halt, wie du eigentlich sagst, wirklich einfach nur noch das Bouldern in der Arena, finde ich teilweise.
Ja, also das finde ich auch schade. Ich find, gehe jedes Mal gerne in die Arena, wenn ich angefragt werde, aber es ist für mich kein Mehrwert. Mhm. Also ich als Zuschauer muss ich sagen, wäre ich jetzt so gescheiter nach der meisten letzten Zeit, jetzt auch wieder gute Arena gegeben, was ich finde, ist wieder sehr sachlich gewesen. Aber teilweise ist es wirklich nur einfach Positionen gegeneinander ausspielen. Und du wirst auch geschult, dass du eigentlich nicht dein Gegenüber solltest überzeugen versuchen in der Sendung, sondern den Zuschauer überzeugen. Und darum redest du gar nicht mit dem Gegenüber und sagst, ja, aber findest du nicht das, habe ich doch einen Punkt und ich gebe dir da einen Punkt, sondern du redest eigentlich so, viele Leute sich ihre Statements vorbereiten, dass sie einfach für die Zuschauer gut ankommen, oder? Und das finde ich eigentlich, das ist eine schade Entwicklung.
Ja, total. Wir sind ja immer noch mit dem Thema Politik, was mich beschäftigt, oder ja, generell das Thema ist, was immer wieder beschäftigt im Moment, ist die Zauberformel, wie sie immer genannt wird. Ich frage mich natürlich in dem Zusammenhang, weil ich FDP-Mitglied bin, ob die FDP Ende Jahr noch 2 Bundesräte hat.
Also wenn wir keinen Rücktritt haben von unseren Meinung, gehe ich zu 95% davon aus, das wird der Fall sein. Wenn es einen Rücktritt gibt, ist je nach Wahlresultat, könnte es durchaus sein, dass es da Verschiebungen gibt. Ich glaube, es wäre falsch, weil die FDP natürlich eine sehr grosse Mannschaft im Ständerat hat. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die grösste Gruppe werden im Ständerat. Also es sind keine Fraktionen, sondern Gruppen, also die meisten Ständerätinnen und Ständeräte haben. Wir haben im Moment, glaube ich, die meisten Regierungsräte in der Schweiz. Wahrscheinlich auch auf lokaler Ebene die meisten Behörden vertreten. Das heisst, das Land wird geteilt von der FDP oder von Menschen, die Verantwortung wahrnehmen. Und natürlich hat es die FDP schwieriger, wenn es um so Listenwahlen geht. Menschen eher die Polparteien wählen, weil sie vielleicht auch einfachere Antworten geben auf komplexe Sachverhalte. Und ich glaube, darum darf sich die Bundesratsverteilung nicht nur auf die Wählerprozente abstützen, sondern sie muss auch, insbesondere ist wichtig, hat man Ständerät, wenn ja, wie viel. Mhm. Also so sehr ich GLP schätze, oder? Und ich habe die Konkurrenz mit der GLP schätze, die haben im Moment keinen einzigen Ständerat oder Ständerätin. Und wenn sie jemanden haben oder so, das ist enorm schwierig, wenn du dann Bundesrat bist, das hat man bei der Evelyn Wittmer-Schlumpfen gesehen, und du hast quasi keine Hausmacht. Du musst eigentlich in beiden Räten, musst du wie auch eine Art getreut werden, oder? Wenn du keinen einzigen Ständerat hast und dann bist du Bundesrat, Das ist nicht typisch für unser System. Und darum, glaube ich, wenn man das in Betracht zieht, wie viele gewählte Leute mit dem FDP-Background, das es in der Schweiz gibt, sind zwei Sitze nicht zu viel. Mhm. Auch nicht nach der Wahl. Aber man wird jetzt sehen, es wird wahrscheinlich viel Presse. Die Presse wird das eine schreiben und das andere und dieses und jenes. Und das muss man aushalten können.
Mhm. Aber oftmals kommt ja dann gleich halt, wenn man schaut, wie viel eigentlich Grün wählen, GLP oder die Grünen, ist natürlich der Wähler, der irgendwann schon wahnsinnig gut abbildet.
Ja, aber es sind immer noch zwei verschiedene Parteien. Und wenn, dann finde ich, müssen sie eine gemeinsame Fraktion bilden. Mhm. Und dann kommen sie natürlich auf viel Sitz. Und dann können sie berechtigterweise auch einen Anspruch geltend machen. Vielleicht nicht zulasten von uns, sondern zulasten von der SP. Aber ich finde, solange die zwei verschiedenen Parteien sind, kann man sie einfach zusammenrechnen. Weil nur weil beide Grüne im Namen haben. Also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, ich habe analysiert, wie oft stimmen wir mit anderen Fraktionen überein. Und mit der Mitte-Partei die höchste Übereinstimmung, etwa 80%. Und dann kommt die GLP mit etwa 2/3. Und die SVP haben etwa noch 60% Übereinstimmung. Also am nächsten sind wir zu der Mitte-Partei und nachher zu der GLP. Und rein vom Abstimmungsverhalten. Aber wir haben ja in dem Sinn nicht Mitte im Namen, aber wir würden trotzdem nicht auf die Idee kommen, uns das aufrechnen und sagen, Mitte-Parteien, weil ich zähle die FDP jetzt nicht zu einer rechten oder einer linken Partei. Wir sind irgendwo zwischen rechts und links, oder? Und darum finde ich die künstliche Addierung von verschiedenen Parteien, die noch nicht im Bundesrat sind, zu sagen, die haben eigentlich zusammen einen Anspruch, müssen sagen, ja, wir müssen zusammen eine Fraktion bilden. Das wollte ich dann noch sehen.
Ja, ich sehe, was du meinst. Ja. Wird eine spannende Zeit. Apropos Bundesrat, es gibt immer wieder Anspielungen, ob du mal möchtest Bundesrat werden. Kannst du dir das zum jetzigen Stand irgendwie mal vorstellen oder gar nicht, oder dann nach 20 Jahren Nationalrat?
Also ich glaube, wenn du im Parlament bist, musst du davon ausgehen, dass irgendwann mal die Frage eigentlich gestellt werden. Für mich ist es aber kein Lebensziel, weil du kannst das nicht beeinflussen. Ich habe jetzt einfach gemerkt, in den letzten 3,5 Jahren bei den Wahlen, die ich schon hatte für den Bundesrat als Mitglied vom Nationalrat, es ist sehr bestimmend, welche Partei bist du, welches Alter, welches Geschlecht, welche Region, welche Sprache. Und das sind alles Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen, die sind einfach gegeben. Und ich finde, Lebensziel solltest du setzen für Sachen, die du kannst zu 70-80% beeinflussen, dann hast du 20% Glück und Timing, oder? Das kannst du nicht beeinflussen. Und Bundesrat ist definitiv etwas, wo ich finde, das kannst du nicht beeinflussen. Zumal, wenn ich irgendwann mal vielleicht eine Familie habe, glaube ich, mit schulpflichtigen Kindern weiss ich nicht, ob das willst. Mhm. Also, das ist dann schon noch recht die Bütze. Du siehst deine Kinder eigentlich fast nicht aufwachsen. Und darum bin ich vielleicht fast zu jung ins Parlament gekommen. Oder wenn ich mit 50 reingekommen wäre, wäre es vielleicht mit 60 das Thema gewesen, Bundesrat zu werden. Jetzt bin ich vielleicht fast zu früh ins Parlament gekommen für das.
Ja, und was mir auch denkt, es hängt halt von mega vielen irgendwie taktischen, parteitaktischen Fragen ab, wer man jetzt wählt. Also, ob jetzt die FDP, Frau Baumschneider, unterstützt, oder die Eva Herzog aus Basel, hängt von so vielen Sachen ab, von so vielen Fragen, die man diskutiert. Und eben, es sind Faktoren, die man teilweise auch nicht beeinflussen kann, wie du gesagt hast. Und dann zu einem Gewissen halt, ist bei dieser Frage vielleicht mal über die Rösti, hat man das Gefühl gehabt, genau. Der hat wirklich darauf gearbeitet. Aber sonst habe ich teilweise das Gefühl, ist es von so vielen Faktoren abhängig, möchte man jetzt mit der Romand verhindern, dass nachher der, wie heissen sie,
Also ich glaube, es gibt sehr viele taktische Überlegungen und am Schluss ist es ja keine Wahl und ich glaube wirklich, als Partei kannst du nur bedingt auch einen Einfluss nehmen. Wir haben ja gesagt, wir empfehlen niemanden von denen zur Wahl. Es hat im Nachgang dann geheißen, wir hätten da Bo Schneider unterstützt, weil es könnte die SP die Deutschschweiz schwächen und so. Ich kann das wirklich sagen, als Vizepräsident hat es keine Empfehlung gegeben oder so. Es hat natürlich Leute gegeben, die sich so Gedanken gemacht haben. Es haben sich aber Leute gegeben, die sich andere Gedanken gemacht haben. Am Schluss wissen wir nicht, wer was auf den Zettel geschrieben hat. Und ich denke, Was man da jetzt bei dieser Wahl sieht, ist, dass natürlich die Romos wahrscheinlich schon noch mehr zusammenheben, weil sie Minderheit sind, oder? Und die Deutschschweizer sind eine Mehrheit. Wenn natürlich die Romos dann eher Romos wählen und dann in der Deutschschweiz gewisse auch den Romo wählen, dann hast du plötzlich eine Mehrheit für die Kandidatur. Also, es ist auch schwierig, um da im Vornein. Eva Herzog war eigentlich Kronfavoritin und sie hat es doch nicht geschafft. Also das zeigt einmal mehr, wenn du die perfekte Bundesrätin bist, quasi, die perfekte politische Laufbahn angelegt hast, das kann am Schluss scheitern.
Ja, klar. Du hast ein bisschen ganz leicht an, wie du die Horizont siehst, ob jetzt mit Kindern, Bundesrat, was auch immer. Wie siehst du es an? Du wirst jetzt sagen, du kannst es nicht sagen, weil du musst ja jetzt im Herbst, Winter zuerst mal wieder gewählt werden. Aber wie siehst du den Nationalrat? Siehst du es für 20 Jahre oder siehst du es eher für kürzere Phasen? Oder?
Ja, also ich habe mir eigentlich selber gesagt, ich könnte mehr wie 12 Jahre machen. Mhm. Ich finde, nach 12 Jahren in einem Amt hast du genug Möglichkeiten gehabt, deine Themen hineinzubringen, zu wirken. Und ich muss ja sagen, für mich ist das so intensiv auch, das Amt, dass ich wahrscheinlich nach 12 Jahren auch nicht mehr die gleiche Energie und Freude habe. Und für mich ist klar, da gibt es eigentlich, es gibt dann eigentlich drei Optionen. Das eine ist Ständeratskandidatur, das andere ist allenfalls mal ein Regierungsrat oder aufhören zu politisieren. Und im Moment stellt sich keine von diesen drei Optionen, weil ich wieder Nationalrat sein für weitere 4 Jahre. Und dann muss ich 4 oder 8 Jahre nochmal die Situation beurteilen, aber ich erzähle das jetzt breit umeinander, weil ich finde, das ist noch gut, wenn man sich etwas vornimmt, umso mehr Leute man es erzählt, desto eher halt man sie, oder? Absolut. Das ist wie wenn der Raucher sagt, ich höre auf Rauchen, wenn du deine ganze Verwandtschaft erzählst, ist der Druck höher, als wenn du es niemandem erzählst, oder? Und darum erzähle ich jetzt auch überall nur, ich höre nach 12 Jahren auf in dem Nationalrat. Es ist auch für die Partei wichtig, dass neue Leute kommen, und ich glaube auch, am Schluss lebst du ja einmal. Und so schön das ist, das schöne Land zu gestalten in dem Parlament und vielleicht dann irgendwann mal auch als Ständerat, ich weiss ja nicht, vielleicht auch gar nicht mehr. Irgendwann gibt es ja andere schöne Sachen im Leben, oder? Und ich finde, gerade in unserem jungen Alter solltest du nicht das Gefühl haben, dass du auf Lebzeiten auf einem Stuhl hockst, immer vom Gleichen.
Vater, und wir können vielleicht später noch über das reden. Aber du bist jetzt knapp 30. Wie bist du so jung ready für den Nationalrat?
Ich habe natürlich wie auch eine Art Ochsentour gemacht in der Jungpartei. Ich bin mit 17 Gründungspräsident worden von der Jungversinnigen Bezirk in Wien im Zürich-Oberland. Ich bin dann ein Jahr darauf Kantonalpräsident geworden, also mit 19 und nachher mit 21 schweizweiter Präsident. Das heisst, ich war immer in der Verantwortung. Ich habe eigentlich, bis ich Nationalrat war, bin 8 Jahre lang in der Jungpartei fast tagtäglich mich engagiert. Und darum würde ich sagen, ich habe mich wirklich auch aufgeschafft. Ich bin jetzt nicht so das Naturtalent und bin gekommen und plötzlich in Nationalrat gewesen, sondern ich habe wirklich im Hintergrund und auch im Vordergrund viel in der und für die Partei gearbeitet. Jungfrau sind wie auch FDP. Ich bin von Anfang an immer einer gewesen, der sich in beiden engagiert hat, weil ich auch überzeugt war, ich bringe nichts gegeneinander. Natürlich hat es teilweise auch Abstimmungen gegeben im Kanton Zürich, wo wir anderer Meinung waren und ich habe die jungfräsinnige Position vertreten. Aber ich glaube, diese 8 Jahre Aufbauarbeit haben mir geholfen, zum zuerst ins Stadtparlament zu kommen und nachher ins nationale Parlament. Und ich empfehle es auch allen, die ein bisschen Geduld zu haben. Ich habe das immer gehasst, wenn mir jemand also mit Anfang 20 gesagt, muss man ein geduldig sein, es kommt dann schon. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch dankbar, dass es nicht zu schnell gegangen ist, oder? Und auch jetzt, glaube ich, gibt es so viele Sachen, die ich noch lernen muss, bevor der nächste Schritt kommt. Und am liebsten hast du eigentlich alles aufs Mal, aber ich glaube, den Lernprozess, den musst du auch geniessen.
Ja, aber du sagst jetzt auch so ein bisschen, du bist nicht das Naturtalent, aber ich würde schon sagen.
Also ich bin sicher talentiert, glaube ich, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Aber ich habe mir wirklich auch viel investiert und viel geschaffen. Ich finde, es gibt die, die wie eine Art, die kommen auf die Welt und wissen, ich will Politiker werden, kommt in den Nationalrat. Das war bei mir nicht so gewesen. Ich habe mit 22 in einem Radiointerview gesagt, Nationalrat kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Ich will jetzt da die Jungpartei und ich will arbeiten und dann mal schauen. Und dann ist so eineinhalb Jahre vor der nationalen Wahl, habe ich auch gewusst, das Jungpartei-Präsidium muss jetzt schon länger wie 4-5 Jahre machen, also sonst hat das Ende. Und dann ist irgendwann die Aufmerksamkeit, die du hast, dann auch vorbei. Dann bist du Lokalpolitiker. Dann habe ich nicht gewusst, jetzt habe ich die Chance. Und nicht nie mehr, aber dann wäre es viel schwieriger. Und darum habe ich dann voll auf die Karte gesetzt, oder? Mhm. Und habe ja dann während dem Wahlkampf auch noch meinen Job gekündigt. Das war eine coole Entscheidung, weil ich bin eigentlich immer recht auf Sicherheit bedacht. Und dann hatte ich das erste Mal ein bisschen Unsicherheit gehabt. Ich habe nicht gewählt. Und dann dachte ich, ich kann dann noch 3 Jahre in einem neuen Job Vollgas geben, bevor ich dann vielleicht nachrutsche ins Parlament. Und darum habe ich mal gekündigt während dem Wahlkampf. Und es ist dann im Nachhinein eigentlich noch recht entgegengekommen, dass ich dann schon im gekündigten Verhältnis war. Dann habe ich früher den Arbeitsvertrag auflösen und mich zuerst aufs Parlament fokussieren, ein paar Monate. Neben dem, dass ich selber noch Gastronomiefirma habe. Und dann beim Pflanzer angefangen zu arbeiten, bei Pflanzer Transport. Und das jetzt immer noch beides miteinander machen.
Ja, sehr gut. Du hast ja die politische Karriere sicher auch geplant, oder haben wir zu einem gewissen. Jemand, der jetzt sagt oder sich das überlegt, er möchte sich politisch engagieren, er möchte politisch tätig werden, was auch immer. Was ratest du dem an? Wie plant man politische Karriere? Wie startet man? Du hast es vorher ein bisschen angetönt, du würdest eben vielleicht in einem Vorstand anfangen, sich aufarbeiten, ein bisschen anfangen, wenn ich viel schief gehen kann. Und dann immer weiter.
Also ich denke, wichtig ist, dass man das macht, was einem Freude macht, wo man auch selber Lust verspürt. Nicht das Gefühl haben, muss man jetzt machen, dass man das irgendwie jemandem gerecht werden kann. Und dann glaube ich, ist immer schon von Anfang an wichtig, dass man sich auf wenige Themen fokussiert und die Leute auch mit dem identifizieren. Weil wenn ich einfach meinen Namen an jedes Plakat anstelle, aber die Leute haben keine Ahnung, was ich will, bringt es viel weniger, als wenn die Leute wissen, was ich will und ich ein paar weniger Plakate habe. Oder? Und ich habe von Anfang an politische Themen gehabt. Also es rate ich allen an, auf dieser Ebene, wo sie sich engagiert. Es kann ein städtliches Thema sein, ein Kantner, es kann auch Mischung sein. Und auf diesen Themen konsequent sich zu profilieren. Und dann ist sicher wichtig, dass man sich so alle Jahre anhockt, das Wochenende, und überlegt, wo will ich den Fokus setzen, wo will ich weiterkommen. Weil vieles, was ich erreicht habe, habe ich es, weil ich es will. Und ich bin dann auch zu Leuten an und gesagt, ich will diese Position, ich will das machen. Und das ist nicht, weil alle einfach zu mir kommen und sagen, du bist ein cooler Typ, ich habe da noch Ideen. Mhm. Und ich glaube, darum ist wichtig, auch sonst im Leben, dass man sich überlegt, was will ich, und dann auch das anspricht mit den Personen, die einem dabei helfen können oder vielleicht Vorgesetzte sind oder was auch immer, dass man dann das auch erreichen kann.
Mhm. Hast du das Gefühl, es steht für einen im Weg? Jetzt mal unabhängig von Politik. Politik, aber natürlich auch in Bezug auf Politik.
Ich glaube schon, dass sich zu wenig Leute systematisch Gedanken machen. Aber die Frage ist, müssen das alle machen? Ich glaube, es gibt viele, die sind zufrieden mit ihrem Leben, die leben den Tag rein, gehen arbeiten, gehen heim, haben Freude. Und das ist auch okay, oder? Mhm. Also ich finde, es müssen ja nicht alle gleich zielstrebig sein. Und ich finde einfach, die es sind und die wollen, weiterkommen und spezifische Sachen erreichen, denen sind eigentlich die Ratschläge gewidmet. Aber ich finde es völlig okay, wenn es Leute gibt, die sagen, du, ich bin auch happy mit meinem Leben und ich muss nicht noch das machen und dieses, oder? Und die können ja auch fast noch zufriedenigsten, also sind fast noch zufriedener, das finde ich andere und das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm.
Ja. Man muss es gewissen, es ist natürlich schon so, dass das ja, wenn du eben, das, was du ansprichst, wenn du immer dem hinten nachsäckelst, was du noch erreichen willst, und immer noch mehr, es geht halt eigentlich wie, immer mehr geht halt eigentlich immer.
Genau, du bist nie am Ziel.
Ja.
Insbesondere, wenn du auch ein unternehmensdenkender Typ bist, oder? Das ist so, ich sage jetzt, wenn du einen Berg besteigst, dann bist du ja, hast du das Ziel mal erreicht, aber dann siehst du irgendeinen anderen Berg, ob du findest, der ist noch höher und der will den mal besteigen, oder? Und das finde ich ist auch wie das unternehmerische Leben oder auch das politische. Ich meine, für mich ist das irgendwie unvorstellbar gewesen, mal in den Nationalrat zu kommen. Oder? Und zuerst, wenn ich in das Gebäude hineinlaufe, das ist Ehrfurcht und das mega schönes Gefühl. Oder? Und heute ist es wie, ich gehe einfach arbeiten und ich laufe in das Bundeshaus hinein. Und da merkst du wie, wenn du dann gewisse Sachen erreichst und dich dann dort auch einschaffst und profilierst, wo du plötzlich ja wieder etwas Neues erreichen. Oder wenn du der Typ Mensch bist und darum bist du nie eigentlich in einer Situation, wo du komplett zufrieden bist mit dem aktuellen Stand. Sondern du hast, und ich glaube, das brauchst du auch, wenn du etwas bewegen willst, eine gewisse Lust und Feuer auch, wo du spürst, um etwas weiterzubringen.
Ja, ja, du hast eine Story von ihm geschaut, also ein Video. Und er hat erzählt, eben für erfolgreiche Leute haben irgendwelche Komplexe und nachdem sind sie so erfolgreich. Würdest du das bestätigen? Oder?
Komplex weiss ich nicht. Mhm. Aber ich denke, so erfolgreiche sind auch sicher nicht. Haben sie etwas Abnormales, oder? Spezifische Fähigkeiten oder auch irgendeinen Tick oder so, muss ich sagen. Das ist jetzt irgendwie, ja, haben das andere vielleicht nicht, aber ich glaube, meistens sind das ja Genie, die eben auch ultra kreativ sind und sich Sachen vorstellen können, die sich andere nicht können und sich so auch der Zeit voraus sind, oder? Mhm. Und das bewundere ich schon sehr, was Menschen haben.
Mhm. Ja, wie erklärst du dir nochmal so vielleicht abschließend zum Politischen, andere politische Meinungen? Es ist jetzt weniger Bewunderung, mehr Staunen vielleicht.
Das ist, ich merke halt, dass es sehr die Leute halt, wie sie geprägt sind, ich habe im Alltag, dass es ihre Meinung bestimmt. Mhm. Und in was für soziale Gefäß oder Konstrukt oder Umfeld, ist das richtige Wort, Umfeld sich bewegen. Und ich merke oft auch, dass wenn man die Menschen kann begeistern, die andere Meinung haben, sich mit einem Thema auseinandersetzen, das einem wichtig ist, dass sie dann meistens durchaus grosses Verständnis haben. Also oftmals, was ich sagen will, sind die nicht anderer Meinung, wie sie einfach per se finden, das ist eine blöde Meinung, sondern sie sind halt anders sozialisiert. Aber jetzt geht es das Thema Startups, oder? Wenn ich dann Startups ins Bundeshaus hole und die mit anderen Leuten reden, sind die plötzlich auch für gewisse neue Arten von Regulierungen, wo sie sich sagen, man muss diesen Jungen irgendwie die Hürden wegschaffen, dass die unternehmerisch tätig sind. Aber vorher stellen die sich vielleicht unter Start-up-Leute nur irgendwelche, ich weiss es auch nicht, aufblasene Firmen vor, die zu viel Geld gesammelt haben und keine Idee dahinter. Aber dass das Leute sind, die Business-Ideen mit Händen und Füßen und unsere Wirtschaft voranbringen, Arbeitsplätze schaffen. Und das sind zum Beispiel, wo ich merke, es muss einem eigentlich gelingen, dass Menschen, die eine andere Meinung haben, die haben das nicht, wie sie per se anderer Meinung sind, sondern wie sie vielleicht einfach die Hintergründe nicht kennen. Und wenn du es schaffst, ihnen die Hintergründe zu vermitteln, dann hast du es vielleicht auf deiner Seite.
Mhm. Aber bei gewissen Positionen oder was, wenn ich einfach nicht komme, das verstehen, also wenn Sozialisten kommen und erklären, dass der Kommunismus noch nie richtig gelebt ist worden oder weiss ich was, oder kannst mit dem eigentlich immer umgehen, probierst du ihn wieder reinzuversetzen, warum sie das könnte so sehen, oder?
Ja, also so ideologische Debatten habe ich im Fall fast nicht mehr. Mhm. Das habe ich noch recht stark gehabt bei der Jungpartei, wenn du dann mit den Jusos redest, oder, wo dann die lesen natürlich enorm viel, so Karl Marx und so Bücher, genau, und politisieren dann auch so. Und ich muss aber sagen, im Parlament hast du es nicht mehr so gross. Da bist du sehr stark an den konkreten Sachthemen. Und natürlich habe ich nicht die gleiche Meinung, wie man die AV soll reformieren wie ein Cedric Wermuth, oder? Und das ist nicht, weil er die AV nicht will verstehen. Also ich glaube, dort geht es weniger ums Verständnis, sondern das ist dann wirklich eigentlich eine andere Ideologie. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man zumindest mal von den gleichen Fakten redet, oder? Weil ich dann Mühe habe, ist, wenn jemand sagt, die AV hat kein Problem mit der Finanzierung, oder? Die hat noch nie eins gehabt, die wird nie eins haben. Und ich sage, nein, aber jetzt haben wir ja Pensionierungswellen und es kommen weniger in den Arbeitsmarkt, wie rausgehen. Und das finde ich eigentlich für die Demokratie nicht gut, wenn man sich nicht auf die Fakten einigen kann. Ich finde, man muss wie die Fakten sagen, mal, das sehen beide gleich. Und nachher kannst du diskutieren, mehr Steuern, mehr Rentenalter, was auch immer, eine Mischung davon. Das ist dann die ideologische Diskussion, aber wenn man es schon bei den Fakten anfängt und dann haben wir leider jetzt in der Vergangenheit ein paar Abstimmungskämpfe gehabt, wo die Gewerkschaften einfach die Fakten negiert haben, und das habe ich, finde ich, ist unschweizerisch. Da müssen wir schauen, dass es nicht Mode wird.
Ja, und das ist jetzt bei der AV tatsächlich der Fall.
Genau, da wird oftmals mit Zahlen jongliert, die einfach nicht der Realität entspricht.
Ja, ja, und umgekehrt wäre dann, wenn man sagt, als liberaler Mensch, der Kapitalismus ist noch nie richtig gelebt worden. Irgendwie Milton Friedman würde ja das wahrscheinlich behaupten.
Ja, es ist immer die Frage, in welcher Reihenform, dass man eine gewisse Staatsform quasi erzielen will, ja. Oder? Und ich denke, also, gerade jetzt in der Schweiz, wo du Spitzensteuersätze von 40-45% hast, musst du sagen, da kann man auch argumentieren, wir sind eigentlich schon im Semisozialismus, oder?
Genau.
Das ist aber vielleicht dann auch eine gewisse Übertreibung, weil wir haben doch eine freiheitliche Grundordnung und ein wettbewerbliches System, oder?
Aber eben schon, wie du sagst, eine Staatsquote von mittlerweile ist fast irgendwie 50% oder so.
Ja, je nachdem, wie du rechnest, ist es natürlich schon sehr hoch. Und ja. Ich glaube, der Trend geht schon nur in eine Richtung, oder? Und das ist schon etwas, was mir Bauchweh macht. Vor allem macht mir auch Bauchweh, dass uns als Schweiz dunkelt es mich, dass wir ein bisschen bequem geworden sind. Und es gefällt uns, wie es ist. Mhm. Und ich glaube, als Gesellschaft, wenn du in einem Stadion bist, wo du sagst, es ist schön, wie es ist und wir müssen das bewahren, hast du es seit 20 Jahren nicht mehr. Also du musst eigentlich heute Initiativen ergreifen, kämpfen, neue Ideen haben, dass du das immer noch den Wohlstand hast von heute. Ja. Und mich dunkelt, da sind die asiatischen Länder viel progressiver im Denken. Die haben wirklich, die wollen einen Erfolg haben, die wollen mehr Wohlstand und die werden uns irgendwann überholen mit dieser Mentalität. Und leider, wenn das eintrifft, ist es spät. Und darum ist man eigentlich heute auch so ein Shift im Denken anbringen, einen Kulturwandel. Mhm. Und der kann eigentlich nicht die Politik initiieren. Das muss aus der Gesellschaft rauskommen. Und nachher wird die Gesellschaft auch wahrscheinlich die Leute und Politiker und Parteien wählen, die das wollen. Oder? Also wir in der Politik sind ja eigentlich nur ein Abbild von der Gesellschaft.
Mhm. Geht es uns einfach zu gut?
Ja, zu gut kann es auch nie gehen, denke ich. Wir haben in der Schweiz immer noch Leute, die in prekären Verhältnissen leben, ja, Leute, die working poor sind. Aber im Durchschnitt geht es natürlich sehr gut. Und das, man hat natürlich dann andere Themen. Ich sage jetzt mal, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich auch mit weniger arbeiten, gut durchkommen, was ja auch schön ist. Ich glaube aber, für die Zukunft des Landes ist es trotzdem wichtig, bei aller Sympathie, dass wir auch weniger Arbeitsstunden leisten, weil wir auch produktiver werden. Das ist ja eine super Entwicklung, dank der Innovation und Digitalisierung. Da müssen wir irgendwo schauen, wenn wir wenigstens nur sagen, wir tun den Algorithmus für uns schaffen, dass wir den Menschen im Bereich der Digitalisierung top wären. Oder? Aber jetzt sind wir auch hinten drin. Und darum glaube ich, die Produktivitätsgrenze, die wir gehabt haben, wird es schwierig sein, das in Zukunft wieder zu haben, wenn wir nicht weichen politisch so stellen, dass wir auch die digitalen Zeitalter irgendwo ankommen und nicht wie jetzt irgendwelche Briefe einscannen und als PDF ablegen. Das ist auch nicht Digitalisierung.
Ja, sondern ja. Wie würdest du dir jetzt zum Beispiel das konkrete Beispiel vorstellen?
Also wir müssen viel mehr von Automatisierung reden und eigentlich von strukturierten Daten. Das heisst, dass man ein Ökosystem schafft, wo Daten miteinander kommunizieren können. Gerade im Gesundheitssystem beispielsweise, dass Daten im Besitz von Menschen sind oder nicht im Besitz von irgendwelchen globalen Tech-Firmen. Und ich kann bestimmen, wer hat auf welche Daten Zugriff. Und dass, wenn ich in die Apotheke gehe und die schon wissen, was hat mein Arzt mir verschrieben, was für Medikamente nehme ich sonst, dass die Krankenkasse gerade Rechnung bekommt, die kann zahlen, mich aber kann informieren, wenn ich gewisse Medis nehme, die sich mit anderen nicht vertragen. Und ich glaube, das würde so viel Qualität ins System hineingeben. Und am Schluss hat die Qualität auch viel mit Messbarkeit zu tun. Und messen kannst du am besten, wenn du irgendwo das Digital noch aufbewahren kannst. Und sonst jetzt ausserhalb von Gesundheitswesen, glaube ich, das ganze Thema elektronische Identität, oder? Dass wir im Jahr 2023 das noch nicht haben. Dieses Durchspiel hat das erste politische Vorstoß vor 20 Jahren gegeben. Mhm. Wir haben es immer noch nicht, oder? Das ist wirklich eine Tragik.
Ja, vorhin innerlich müssen lachen, oder du hast gesagt, wegen Brief einscannen und das Arbeiten denkt und wo man verschickt hat, einscannen und das PDF abspeichern. Ja, was irgendwie schon noch lustig ist. Ja,
ja leider. Und es ist ja insofern schon eine Digitalisierung, weil du hast es bis analog so nachher digital ist.
Ja, du kopierst nicht nur zweimal, du musst ihn einmal bei dir ablegen und einmal schickst du nicht
mehr. Genau, aber ich finde, wir müssen jetzt wie weiterdenken, wie auch nur etwas digital machen. Ich finde auch, Digitalisierung hat so viele schöne Sachen, aber sie hat uns mehr vor den Bildschirm gebracht. Mhm. Und das ist eigentlich keine schöne Entwicklung, weil ich glaube, für das sind unsere Augen nicht gemacht und auch der Kopf nicht. Wir sollten eigentlich wieder mehr in die Natur, mit den Menschen reden und nicht mit dem Computer reintückeln. Und darum glaube ich, muss eigentlich die nächste Phase von der Digitalisierung oder von der Automatisierung eben uns wieder weg vom Bildschirm bringen und eigentlich dank der Automatisierung uns Zeit freischaufen, dass wir wieder viel mehr kreativ sein können, mit Menschen sein können. Und eigentlich die ganzen repetitiven Aufgaben und das, was wir, wenn man sich den ganzen Tag am Bildschirm hocken und Mails schreiben und weiss nicht was, das ist eigentlich, müssen wir schauen, dass das nicht mehr gebraucht wird, sondern dass wir eigentlich die negativen Erscheinungen, und das hat die Social Media die ganze Zeit irgendwie vor dem TikTok gesehen und so, ich glaube nicht, dass das den Menschen gut tut, oder? Und die Algorithmen sind schon so eingestellt, dass man süchtig wird und eine Sucht ist nie gut, oder? Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wegkommen davon und wieder mehr Zeit, nicht, also weniger Zeit vom Bildschirm verbringen.
Aber das Schnitzfuss geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, dass wir immer mehr vor dem Bildschirm werden verbringen. Jetzt zum Beispiel 8-9 wie Metaverse.
Ja, ich glaube weniger als Metaverse. Aber in der Tendenz stimmt es natürlich schon, dass die Bildschirmzeiten zunehmen. Weil man sagt ja dann zu Recht auch, in der Schule muss digital Wissen vermittelt werden, weil du willst ja dann nicht, dass die Jungen auf den Arbeitsmarkt kommen und nur im Wald Zeit verbracht haben, oder? Also, willst du ja, dass die ready sind. Aber ich finde, ich denke, das Bewusstsein und allein schon, dass du Transparenz hast und jede Woche sagt das iPhone, jetzt hast du so viele Stunden vor dem iPhone verbracht, das hilft schon mal, oder? Und ich glaube, es wird relativ bald relativ viele neue Tools geben, gerade mit der maschinellen oder künstlichen oder wie mit der Intelligenz, die sagen, die uns wieder mehr Freizeit geben. Mhm.
Ja, und du bist schon eher weniger auf TikTok.
Ja.
oder bist du gar nicht so viel auf TikTok?
Nein, ich bin nicht so viel auf TikTok. Ich muss ja sagen, in letzter Zeit habe ich es ein bisschen vernachlässigt. Generell, ich war mehr auf LinkedIn gewesen. Und so, dass die Videocontents, es ist einfach schon eine rechte Bühne, das zu produzieren. Und mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich mache vieles mit meinen Mitarbeitern zusammen, aber teilweise haben wir auch wirklich andere Themen, wo wir dran sind. Halt, ich sage jetzt die politische Arbeit, oder? Ich habe letzte Woche 3 Tage Gesundheitskommissionssitzung gehabt. Und da tust du dich dann schon eine Woche darauf vorbereiten. Und es ist enorm vertieft und technisch. Und das kannst du nicht auf LinkedIn posten oder auf TikTok, weil es interessiert die Leute nicht, weil es so technisch ist. Aber ich finde, das gehört auch zu der politischen Arbeit.
Ja, definitiv, ja. Und ja, ich habe das Beispiel gebracht, du vorher hast gesagt, eben das TikTok, dass man halt eben ein Video nach dem anderen kann.
Genau.
Und das hat extrem viel Zeit. Und das ist, ja, es zeigt eben das, was man will sehen, was einem interessiert. Und ja, Instagram geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Ja. Du hast vorher schon leicht angetönt, dass halt Politik extrem viel Zeit braucht. Hast du manchmal schon, oder hinterfragst du manchmal schon, ob die Zeit in deinen jungen Jahren richtig einsetzt ist? Oder
hinterfragst du? Es gibt selten, dass ich mich das frage und muss ich jedes Mal sagen, habe ich eigentlich richtig eingesetzt.
Ja.
Also einerseits will ich jetzt auch von dieser Investition wie ich profitieren kann. Es ist eine Investition in die Zeit. Ich habe sie nicht verschwendet und habe TikTok, oder? Weil ich würde sagen, wenn ich jetzt per Tag zwei Stunden auf TikTok wäre, würde ich mich 10 Jahre fragen, habe ich die Zeit verschwendet? Und wahrscheinlich ja, ich habe sie verschwendet. Außer ich bin Influencer und habe auch ein Millionenpublikum und lebe von dem. Dann war es auch ein Investment gewesen.
Ja.
Aber wenn ich nur konsumiere, dann hätte ich sie verschwendet. Und ich finde, du musst immer unterscheiden im Leben zwischen Konsum und Investition. Oder? Und das muss ja nicht immer finanziell sein. Das kann eben auch zeitlich sein oder in Freundschaft oder was auch immer. Und ich muss sagen, ich habe echt eine wilde Jugend gehabt. Und,
was heisst wild?
Ja, also wir haben wirklich eine coole Wege gehabt mit vielen Homepartys. Wir sind oftmals, habe ich dann halt am Freitag nicht in den Ausgang können, weil wir am Samstagmorgen Delegiertenversammlung von der FDP hatten. Aber dann bin ich am Samstagmittag zu den Kollegen und dann haben wir durchgefestet bis am Sonntag. Und ich habe einfach in dem Sinn wenig so Ruhephasen gehabt. Die Kollegen hatten 2 Tage lang einen Kater gehabt und haben wahrscheinlich daheim einen Film geschaut. Und ich habe in dieser Zeit mein Votum für den 1. August vorbereitet, oder? Also, ich war eigentlich immer dran gewesen, aber ich habe jetzt nie, also fast nie etwas gehabt, wo ich müssen sagen, das habe ich jetzt etwas Größeres verpasst, wo ich jetzt nicht verpasst hätte, wenn ich nicht Politiker gewesen wäre.
Ja, was hast du für uns, auf was muss man da schauen, wenn man jung ist, jetzt unabhängig davon, dass man nicht später zurückschaut und denkt, man hat etwas verpasst?
Also, ich glaube, einerseits wirklich das machen, was einem interessiert. Und wenn einem Politik nicht interessiert, wie kann ich nicht Politik machen? Ich finde es wichtig, dass die Leute wählen und abstimmen. Aber sich engagieren, finde ich, muss man dort, wo man Freude hat. Oder? Und wenn man gerne Sport macht und im Fußballverein Jugendtrainer ist, ist das genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als wenn man Politiker ist. Und ich glaube, am Schluss ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, für was man seine Zeit einsetzt. Ja. Oder? Und auch einen gewissen Fokus hat. Das ist wirklich ein Widerspruch, weil gerade ich, der so viele verschiedene Sachen mache, kann man sagen, der hat echt gar keinen Fokus, oder? Das stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber ich versuche dennoch, mich immer wieder zu fokussieren. Und wenn man will sehen, was ich allem Nein sage, würde man wahrscheinlich sagen, boah, der hat ja einen mega Fokus, oder? Man sieht natürlich nur das, was ich Ja sage. Und das sieht dann nach einigem aus. Aber ich glaube, ob jung oder alt, generell im Leben, man muss einmal im Jahr anhocken und überlegen, was wollte ich reduzieren. Sei das eben privat, Bildschirmzeit vor dem TikTok oder beruflich gewisse Aufgaben, die ich vielleicht nicht mehr mache, ich wollte neue Aufgaben machen. Ich glaube, es braucht immer so ein Rekalibrieren. Es ist wie wenn im Dezember, ganz Dezember gut zu essen ist, dann stehst du auch im Dezember auf die Waage und dann sagst du, jetzt sollte ich noch ein Kilo ab im Januar. Oder? Also auch am Körper tut es gut, wieder ein bisschen fokussieren und am Geist eben auch.
Mhm. Ja, ich sehe das, Mensch, spannend. Jetzt nicht nur das Politische, aber generell alles, was du machst, manchmal schon zu einem gewissen, du hast gesagt, das erste Mal, als du ins Bundeshaus bist reingelaufen, hast du dich gefragt, ist das also nicht ist das real, sondern mehr ja, eine gewisse Ohnmacht, die da war. Hast du schon manchmal das Gefühl, du wachst, oder so sinngemäß, du wachst morgen auf und alles war irgendwie nur ein Traum gewesen, oder ist es...
Nein, da bin ich voll in der Realität. Und also, ich meine, ich schlafe meine 8 Stunden pro Tag, aber es ist schon nicht so, dass ich morgen aufwache und denke, es ist jetzt eine Traumwelt und ich schwebe im Fulchen 7. Also es ist dann, die Wecker läuten am Morgen um 6 Uhr und nicht am 9 Uhr morgen und ich bin immer schön ausgeschlafen. Oder? Also, ich habe gesagt, ich freue mich jeden Morgen aufzustehen auf den Tag, oder? Aber es ist schon so, ich würde dann, am liebsten würde ich schon jedes Mal bis 8 Uhr schlafen, aber das liegt nicht drin, weil ich einfach viel Arbeit habe, oder? Darum, das ist so ein bisschen das Geben und das Nehmen quasi, also mir gegenüber.
Ja. Ja, wenn du gehst immer seriös mit Zähnen schlafen.
Ja, das ist das Ziel. Ja, jetzt ist es schwierig, wenn die Session bis um 10 Uhr am Abend geht, wird es 11 Uhr, dann schlafe ich 11 bis 7 Uhr. Dann habe ich auch meine 8 Stunden. Ich versuche eigentlich immer 8 Stunden zu schlafen.
Ja. Und weniger funktioniert nicht?
Weniger als 7 geht nicht. Dann bin ich komplett aus dem Rhythmus, dann bin ich auch nicht mehr leistungsfähig.
Ja.
7 bis 8 ist okay, aber ich merke schon, wenn ich ein paar Stunden lang nur ein paar Tage lang nur 7 Stunden habe, dann ist es nicht gut.
Ja, was empfiehlst du sonst noch so, um leistungsfähig zu sein, jetzt mal abgesehen vom Schlaf?
Kein Alkohol unter der Woche trinken.
Ja. Und machst du es seriös?
Ja. Bin ja recht konsequent und 3-mal in der Woche Sport machen.
Ja. Oder bist du konsequent?
Ich versuche es, ja.
Oh,
schaffe es fast immer, ja.
Ja. Und was machst du da? Sei's Golf,
Fitness. Stunde ja. Fitness, 3 Stunden, also es sind echt 3 Stunden pro Woche. Das ist eigentlich nichts, wenn du überlegst. Dann selten gar nicht mal Golf spielen. Das mache ich vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Das ist nicht etwas, was ich regelmässig mache.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch wie das Effizienteste, was du halt machen kannst und der grösste Benefit in relativ kurzer Zeit aushaust, wenn ich mich auf das Fitness ein bisschen, von mir ein bisschen Cardio, ein bisschen Kraft und gut ist.
Genau, ja. Es geht mehr darum, eine Abwechslung zu haben und weniger, dass ich jetzt nur ein Bodybuilder werde, weil ich habe gefunden, du kannst jetzt nicht überall im Leben top sein oder so eine Ambition haben, weil du musst auch bei gewissen Sachen im Leben sagen, das ist gut, dass ich das mache, aber ich kann jetzt dort, bin jetzt dort nicht spitze, oder? Mhm. Und das ist auch okay.
Ja, ich habe schon vorher ja eine Bemerkung gemacht, weil du das eigentlich überall hast. Also, sei es jetzt Unternehmertum, Politik, Job, eigentlich alles, außer du jetzt im Sport hast gesagt, aber auch das machst du ja. Also, man muss ja eigentlich sagen, du machst das ja dann. Es ist nicht so viel, machen dann gar keinen Sport. Und du machst eigentlich auch das und sagst einfach, du machst es nicht so ambitioniert.
Genau. Ja, und ich würde jetzt sagen, im Job, wenn ich jetzt nicht politisch wäre, hätte ich natürlich schon noch mehr Ambitionen.
Mhm.
Und ja, würde wahrscheinlich schon noch anders, wäre ich sicher mal im Ausland gewesen, 2-3 Jahre gearbeitet. Ich sage jetzt, ausbildungsmässig bin ich gut unterwegs, da habe ich einen Master gemacht, jetzt mache ich noch einen LLM in internationalem Wirtschaftsrecht.
Oh, da bist du ambitioniert.
Genau, dort bin ich ambitioniert.
Ja,
aber im Job, glaube ich, wäre ich heute weiter, wenn ich nicht Politiker wäre.
Und auch da bist du eigentlich schon relativ weit.
Ja, ich will mich nicht beklagen. Also ich habe wahrscheinlich eben gewisse Sachen, natürlich hättest du, wenn du Politiker bist, hast du eine gewisse Opportunität, die du vielleicht nicht hättest, oder? Aber letztendlich glaube ich, also wenn du jung und ambitioniert bist und irgendwann mal willst, in einer Geschäftsleitung sein von einer grossen Firma, dann musst du eigentlich Tag und Nacht büßen. Auslanderfahrung, Top-Abschluss an der Uni und das kann ich natürlich nicht alles vorweisen. Oder? Ich habe dann okay Abschluss. Also weißt, ich mache dann schon eben einen Master und einen LLM, aber ich habe dann nicht einen 5,5, sondern einen 4,5.
Ja.
Und ich kann nicht sagen, ich habe 3 Jahre im Ausland geschafft. Und mein Englisch ist gut, aber es ist nicht exzellent. Also weißt, darum, das sind alles Kompromisse in dem Sinn, die dazu führen, dass ich nicht mit 35 Geschäftsleitungsmitglied bin von einer Firma, die Milliarden Umsatz macht. weil du dann einfach musst andere Leistungen bringen. Darum, das sind halt die Kompromisse, die du machen musst. Und ich finde, du solltest ja dem auch nicht hinterher trauen. Ja. Also, schade wäre ja, wenn ich da jetzt im National bin, nachher das Gefühl habe, jetzt bin ich nicht noch beruflich noch in der Geschäftsleitung von einem globalen Konzern, muss ich sagen, ich habe mich bewusst für den Weg entschieden. Und wenn ich mich anders entschieden hätte, dann wäre ich vielleicht noch etwas anders gegangen, aber dann wäre ich auch nicht im Parlament. Also, am Schluss finde ich, wenn du bist ja auch ein bisschen von deinem eigenen Glück Schmied, oder? Und das kannst du auch ein bisschen beeinflussen, wo du dann am Schluss landest.
Ja, klar, aber ich finde ja eigentlich jeden einzelnen Aspekt, den du jetzt aus deinem Leben rausnimmst, du bist eigentlich quasi, wenn du das vergleichst mit dem Durchschnittlichen, mit knapp 30, bist du eigentlich überall überdurchschnittlich.
Aber, ja. Kann sein.
Ja, also...
Das weiss ich nicht, das ist schwierig zu beurteilen.
Ja, nur weil du ein bisschen auf Understatement jetzt machst und ich würde jetzt das Gegenteil behaupten, aber das ist gut. bei dem allem, wo ja eben zusammenkommt, sei das jetzt eine Ausbildung, sei das gleich auch Sport, wenn nicht ambitioniert, wie gesagt hast, sei das Unternehmertum, sei es Politik, sei es der Job, wie wird man dem allem gerecht?
Ich habe natürlich nirgends eine operative Verantwortung und das ist ein Luxus, oder? Also, wo ich morgen bin, interessiert niemand. Es wartet niemand auf mich im Geschäft oder irgendwie in der Politik, sondern ich bin überall in strategischen Gremien. Und das gibt mir natürlich viele Freiheiten. Ich sage, die grösste Challenge ist, die Agenda zu managen. Ja. Das mache ich selber. Das finde ich, das kannst du nicht auslagern, wenn du die Hoheit über deine Agenda haben. Aber du hast natürlich immer mit Leuten zu tun, die in ihrem Umfeld du Teil davon bist, wo aber dann nicht checken, dass du noch in 6 anderen Umfeldern auch noch Teil davon bist und dass es dann teilweise schwierig ist, Abendtermine, Sitzungstermine so vereinbaren. Das ist echt eine Challenge, muss ich sagen, die Agenda zu führen. Aber sonst, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht zu viel verspricht, dort wo man ist, und lieber versucht, mehr zu liefern, als man versprochen hat. Und einfach das, was man verspricht, gewissenhaft erledigen. Und ich habe natürlich eine recht starke Führung von To-Do-Listen für mich selber. Ich vergesse eigentlich nie etwas. Immer wenn ich einen Gedanken habe, schreibe ich mir den gerade auf und ich denke, ich bin enorm strukturiert, wie ich arbeite. Es gibt kein Mail oder WhatsApp, das bei mir länger als einen Tag lang rumliegt, oder? Das kann man sagen, das ist fast ein bisschen psychopathisch, wenn so schnell immer alles. Aber durch das, glaube ich, kann ich auch, ja, vieles erledigen. Und ich habe natürlich einen super Mitarbeiter, der 40% nur mir zuschafft, oder? Wo jetzt nicht in einer Firma Mitarbeiter ist, wo noch in der Firma auch noch andere Aufgaben hat, sondern eigentlich nur mir zuschafft. Und so ist mein Pensum um mehr 40% mehr. Mhm. Weil ich halt jemanden habe, der ein ähnliches Mindset hat und mir ein bisschen kann gewisse Sachen auch miterledigen.
Mhm. Du hast die Tools angesprochen und da würde ich gerne mehr dazu erfahren, wie du hast noch nie darüber geredet oder was auch immer. Oder über dein Zeitmanagement. Wie machst du das genau? Also wirklich konkret, wie teilst du das auf? Also wie das Gefühl, es hat extrem viele Leute, wie das Gefühl, es ist ein grosser Teil vom Erfolg. Oder es mal tatsächlich. Und es wird eigentlich, ich habe das Gefühl, es hat viele Leute wie Mühe damit. Also sei es über ihre Agenda richtig zu führen, noch zu wissen, wenn sie was, sei es den Überblick über die Sachen zu haben, was sie müssen machen, die x verschiedenen Punkte, die du wie aufgezählt hast. Sei es Nachrichten beantworten. Und es ist ja wirklich so, also du hast x Nachrichten, die wichtig sind. Und das kann ich bestätigen, du antwortest auch selten jemand so pflichtbewusst wie du.
Ja, ich finde, ich bin nicht so ein Fan von fancy Tools. Also ich finde, so einfaches Tool ist, desto besser. Und da gibt es ja sehr sophisticated Apps und so, wo du kannst einen Reminder recht komplex noch gestalten und so. Und ich brauche da einfach bei Apple die Standard-Tools, Notizen und Erinnerungen. Mhm. Und das hilft mir eigentlich schon recht gut. Ich habe jetzt ein neues Mail-Programm, das heißt Superhuman, wo du kannst so ein bisschen dich an Mails erinnern lassen. Das ist auch noch gut. Ich musste zuerst immer Erinnerungen müssen setzen, dass ich jemandem muss seine Antwort abwarten muss. Und jetzt neu kann ich das innerhalb vom Mail-Programm. Und sonst habe ich einfach das Buch, also Getting Things Done. Und ich glaube, an jede Person, die das Buch liest, hat nachher das Leben im Griff. Also da hat es auch gewisse Tipps, wie du priorisieren, wie du strukturieren und wie du zum Beispiel alles, was du einfach von 2 Minuten kannst erledigen, sofort erledigen. Und da muss man auch aufpassen. Oder? Ich habe zum Beispiel gemerkt, mit all den Notifications, die man hat, am Laptop und im Handy, tust du natürlich, sobald eine Notification kommt und du lebst nach dem Prinzip, tust du sie gerade auch erledigen, oder? Und das gibt einem irgendwann einen riesen Stress innerlich. Und so habe ich angefangen, zum Beispiel bei Mails gar keine Notifications mehr haben, WhatsApp auch nicht. Aber ich gehe vielleicht alle 2 Stunden ins WhatsApp, dann nur das kurz erledigen. Und dann bin ich recht effizient. Aber wenn ich jedes Mal, wenn mir jemand schreiben aufs Handy schaue und dann das erledigen würde, bin ich eigentlich ineffizient. Also, ich habe gemerkt, für mich ist die 2-Minuten-Regel genial, aber du musst schauen, dass du nicht zu viele Störungen in deinem Alltag hast. Und dass du dann die Regel wirklich konsequent anwendest, aber halt schaust, dass du die Störungen kannst minimieren kannst, sodass sie nicht so oft anwenden musst. Aber wenn sie anwendest, dann bist du auch effizient.
Mhm. Und was machst du, also auf was achtest du schon so in deinem Zeitmanagement, dass du irgendwie, wie dein Tag planst? Das hast du ja schon mal gesagt, um 10 Uhr gehst du schlafen, um 6 Uhr stehst du auf. Wie teilst du das sonst noch ein?
Ja, ich versuche auch, dass ich vor allem meine Pflichttermine wahrnehme, also Verwaltungsratssitzungen, Geschäftsleitungssitzungen, und ich versuche, so wenig wie möglich Termine abzumachen. Aber ich habe meine Agenda ist immer voll mit Terminen. Ich habe fast nie einen halben Tag frei, nichts im Kalender. Und das wünsche ich mir eigentlich, und ich sage so viel Nein. Am Schluss habe ich dann doch zu viele Termine, aber ich glaube, die Kunst ist einfach so oft möglich Nein zu sagen. Und wirklich auch schauen, wo lohnt es sich. Da habe ich natürlich früher viel mehr investieren müssen, weil früher bin ich auch an jede Hundsverluchte, jeden Abend im Restaurant Rössli, im Restaurant Bären. Und heute bin ich dann vielleicht ein bisschen selektiver. Und ich bin aber trotzdem jeden Abend unterwegs. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe es nicht mehr nötig. Aber ich bin vielleicht an anderen Orten von Anlässen, vielleicht auch mal einen privaten Anlass, oder? Wo ich mir wieder die Freiheit rausnehme und nicht mehr einfach alles annehme, was ich Möglichkeiten haben, was ich aber auch haben müssen machen musste, um überhaupt so weit zu kommen. Jetzt kann ich selektiver sein. Mhm. Aber bin eben, wie gesagt, wirklich auch noch, also ich habe pro Woche sicher 5 Auftritte.
Ja. Ja. Und wie machst du zum Beispiel, dass das Private ins Kurz kommt, dass du zum Beispiel für die privaten Sachen genauso Zeit findest?
Ich schaue, dass ich wirklich am Wochenende die Lehre im Kalender habe. Ja. Also ich tue dann auch wenig privat schon im Voraus gerne. Also mit Kollegen schon sage ich, 5 Wochen gehen dann das Nachtessen, mache ich nicht so gerne, sondern ein bisschen aus der Spontanität herausleben. Und ja, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, sage ich die Leute immer, es tut so leid, es tut mit einem Politiker, der hat ja nie Zeit und so. Finde ich immer ein bisschen bevormundend, weil A, ist sie ja freiwillig mit mir zusammen und B, sagt sie dann die ganze Zeit, nein, wir haben genug Zeit. Also ist immer eine Frage vom Willen.
Mhm. Wenn du Sachen nicht machst, von was hängt das ab? Also, tust du dir immer wieder sagen, das sind meine Ziele, also dort möchte ich kommen, da möchte ich beruflich herkommen, da möchte ich ausbildungstechnisch herkommen und so weiter. Und das sagst du genau, das mache ich nicht. Oder sagst du es teilweise einfach ein bisschen intuitiv?
Nein, ich tue eigentlich fast nicht intuitiv entscheiden, wo Konsequenzen zur Folge hat.
Ja.
Also wenn ich jetzt vom Velo hocke und überlege, fahre ich jetzt den Weg oder den anderen, dann bin ich intuitiv, oder? Mhm. Aber wenn ich auch Mandate habe, die mir angeboten werden, das hast du ja recht viel, wenn du mal im Nationalrat bist, wo ich auch eigentlich fast alles ablehne, das tue ich mir dann schon gut überlegen und nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden.
Mhm. Und die Ziele, die du setzt, wie setzt du die?
Ambitioniert, aber erreichbar. Mhm. Und meistens so, also einmal im Jahr, wo ich mir Zeit nehme, suchen und Ziel setzen, habe ich meistens auf 3 Monate umgesetzt und dann warte ich 9 Monate, bis ich mich wieder dem widme. Ich glaube, es ist auch wichtig, also ich habe zum Beispiel einen Grundsatz, dass ich finde, maximal eine neue Aufgabe pro Jahr, netto. Das heisst, wenn ich dann 2 Sachen neu anfange, muss ich etwas aufhören. Ich bin nicht der, der nur etwas 2 Jahre lang macht. Ich finde, ich habe jetzt eigentlich 10 Jahre bei der ZKB, jetzt bin ich 3 Jahre bei Pflanzer, 6-7 Jahre mit Kaizen AG. Also ich mache langfristige Sachen. Aber irgendwann musst du dann halt doch einmal wieder etwas beenden, wenn du wieder etwas Neues machen willst. Und so versuche ich, so ein bisschen gewisse Faustregeln zu haben, dass ich nicht zu viel annehme. Weil ich finde, wenn du etwas Neues machst, brauchst du immer deine Zeit, um dich dort hineinschaffen, die Leute kennenlernen, Kultur, Prozess. Und das kannst, da musst du am Anfang von einem Mandat oder von einer neuen Aufgabe mehr Zeit investieren. Wenn du dann 5 Jahre dabei bist, brauchst du weniger Zeit. Aber irgendwann musst du eben nach 8 Jahren auch sagen, jetzt muss ich dich wieder gehen, weil du dann zu viele Routinen hast, dann wirst du betriebsblind. Oder? Also ich finde, es gibt wie so die schöne Zeit, ich sage jetzt nach 4, 5 Jahren, wo du das Geschäft kennst, wo alles läuft. Aber nachher irgendwann musst du auch sagen, jetzt muss ich eigentlich weitergehen und jemand Neues muss kommen, um mir wieder das Bestehende hinterfragen. Mhm.
Ja. Ja, weil irgendwann nach dieser Zeit wirst du effizienter, schneller und was auch immer. Ja. Bei dir ist dann ja der Wechsel gekommen, nach 10 Jahren von ZKB weg zu Planzer. Ist eigentlich weg von der Finanzindustrie. Ist das ein Entscheid für Planzer gewesen oder gegen die Finanzindustrie?
Also es war einfach ein Entscheid für etwas Neues. Mhm. Und die Finanzindustrie hat mich sehr geprägt und habe ich super gefunden, weil ich auch ein sehr zahlen- und rational denkender Mensch bin. Und dann habe ich nicht gewusst, was an das geht. Und dann bin ich auch gewählt worden. Ich habe Ende Dezember gekündigt, habe aber Ende Oktober gehen können, weil ich im Dezember in die Session dürfen. Und ich habe dann gefunden, ich muss jetzt zuerst das Parlamentarierleben anfangen. Und dann ist Januar geworden und dann habe ich per Zufall mal Planzer kennengelernt, wegen der Kaizen, wegen meiner Gastronomiegruppe, die ich mitgegründet habe. Und dann kam die Pandemie gekommen, oder? Und dann habe ich jetzt mit in der Pandemie bei Planzer angefangen. Aber als ich gekündigt habe bei der Zürcher Kantonalbank, habe ich noch nicht gewusst, wohin es geht. Und habe auch die Transportindustrie und die Firma Planzer gar nicht gross gekannt, eigentlich. Das hat sich dann erst wie per Zufall ergeben, eigentlich über meine unternehmerische Tätigkeit.
Ja. Was die Finanzindustrie ist im Moment, wird ja viel darüber geredet, was hast du für eine Meinung von Finanzindustrie, jetzt nicht auf konkrete Beispiele, aber ganz so generell?
Also das ist ein sehr wichtiger Teil von der Schweizer Wirtschaft und auch ein Teil, der viel Wertschöpfung generiert, direkt wie auch indirekt. Also ich denke, viele Firmen sind darauf angewiesen, auf einen funktionierenden Finanzplatz. Ich finde auch, ich habe die Lehre gemacht in Humbechtigen, im Zürich Oberland, in einer Filiale, also wirklich klassisch. Und das sind viele Menschen, die ehrlich am Morgen aufstehen, gehen arbeiten und eine gute Arbeit leisten. Also, dass die Schlagzeilen sind natürlich geprägt von denen, die eben vielleicht nicht so gut machen. Oder? Ich glaube, in der Tendenz hat man zu hohe Löhne in der Finanzindustrie. Also, wenn man gerade schaut, was in der restlichen Wirtschaft gezahlt wird, wahrscheinlich eher zu hohe Löhne, finde ich.
Warum kommen die so zustande?
Ja, du hast natürlich, es ist ja nicht ein grosser, also man hat viele Eintrittshürden. Ich sage jetzt, ein Restaurant aufzumachen, hast du viel weniger Eintrittshürden. Und wenn einer schlecht wirtschaftet, hat er keinen Kunden mehr, dann geht er und es kommt ein neuer. Und der Schuhmacher und der Bäcker, der hat im nächsten Dorf gerade wieder einen Konkurrent, oder? Und wenn du schlecht bist, das ist ein enormer Wettbewerbsdruck. Und ich glaube, wir haben im Finanzsystem immer noch einen grossen Wettbewerb. Wir haben so viel, also wir haben irgendwie 300 Banken in der Schweiz, also das ist genug Auswahl, oder? Aber irgendwo durch hast du halt, als Kunde bist du nicht so wechselfreudig und da bleibst du halt recht an deinem Institut hängen und du hast für gewisse Bankgeschäfte auch sehr hohe Eintrittshürden, oder? Wenn du jetzt irgendwie auch richtig so ins Investmentbanking oder das macht ja nicht jede Bank, zum Glück auch. Und ich denke, da hast du wie so einen Lock-in-Effekt als Bank. Mhm. Du bist eigentlich als Kunde teilweise wie eine Art ein bisschen ausgeliefert. Und du das kannst natürlich auch die Preise verlangen, wo dann auch, ja, ich meine, höhere Löhne ist nichts Schlechtes. Also auf höhere Löhne zahlt man viel Steuern, man zahlt viel Sozialabgaben. Und das trägt auch unser Land. Also ich habe nichts gegen höhere Löhne in dem Sinn, weil ich muss sagen, für den Staat ist das Beste, wenn höhere Löhne gezahlt werden, weil so können wir auch unser Sozialsystem finanzieren, um die, die weniger Geld haben, können zu unterstützen. Oder? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man als Branche wie eine Art den Kontakt nicht verliert zu der realen Wirtschaft. Und auch da, die, die am Schalter arbeiten oder im Backoffice, die sind ja auch nicht stinkreich, oder? Also ich denke, es geht da vor allem um das Top-Kader, das wahrscheinlich überdurchschnittlich verdient. Aber die, ich sage jetzt 90% der Angestellten in der Finanzindustrie, die haben die haben einen anständig guten Lohn, machen aber auch gute Arbeit und da finde ich auch nicht, das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm.
Ja gut, ich habe es auch gemeint, ist die Löhne, die gezahlt werden, die ja teilweise wirklich, je nachdem, aber ob man jetzt von der Top-Kader redet, aber auch generell sehr gut sind, ist das gerechtfertigt, wenn man die Leistung anschaut und das anschaut, was geleistet wird?
Ich finde, das müssen am Schluss die Aktionäre entscheiden. Mhm. Oder? Also, es gehört ein bisschen die Verantwortung der Eigentümer. Ich finde, als Politiker da zu sagen, der hat es verdient und der andere nicht, ist immer schwierig. Und dass man jetzt sagt, jetzt will man Bonus verbieten, ich meine, ja, kann man machen.
Ja, da hat er gestern darüber abgestimmt.
Genau, dann wird einfach wird mehr Lohn ausgezahlt. Also am Schluss, Total Compensation bleibt gleich. Aber wir haben als Politik das Gefühl gehabt, wir haben jetzt etwas Gutes gemacht, um Volksseelen befriedigt, oder? Also das sind natürlich dann auch gewisse Vorstellungen, so muss ich sagen, okay, also bringen tut es nicht viel. Und die Bonusmentalität, die da ja quasi kritisiert wird, die herrscht ja dann meistens nicht beim CEO und der geht jetzt nicht extra riesen Risiken ein, dass er mehr Bonus bekommt, sondern das ist oftmals auch auf der dritten, vierten Führungsstufe, nicht genau so im Investmentbanking und die werden wahrscheinlich nicht von dem Bonusverbot betroffen sein, sondern man will ja nur das oberste Kader.
Ja.
Und die werden auch mehr Fixlohn haben. Also ich finde auch, wenn wir da auch als Politik schauen, dass wir glaubwürdig bleiben.
Ja. Apropos Finanzsystem, Finanzen, setzt du entweder auf Bitcoin, Ethereum oder auf Chainlink oder in welche also, Coins hast du investiert?
Ein bisschen Ethereum, ein bisschen Bitcoin, aber wirklich wenig, also ein paar tausend Franken, vierstellig so. Und mehr aus Jux. Ich glaube nicht, dass das die Finanzindustrie wird revolutionär verändern. Mhm. Es kann langfristig einen grossen Impact haben. Also das Web 3.0 oder das Internet der Werte und nicht mehr der Informationen. Also ich glaube, da kann vieles Disruptives kommen. Aber
du siehst noch nicht das Ende der Fiat-Währungen?
Ich glaube nicht, nein.
Aber es sind ja Kollegen von dir auch anders.
Ja, logisch, aber am Schluss hat es mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, die einfachen Bürger auf der Straße vertraut nicht an eine Währung, die solche Schwankungen unterlegt ist.
Mhm. Gut, das kann ja auch abnehmen in Zukunft.
Durchaus. Also ich würde sagen, dass sie 50 Jahre anders können sein, aber ich glaube, in der unmittelbaren Zukunft ist für die Allgemeinheit nicht relevant.
Mhm. Ja, viel in diesem Zusammenhang hat ja damit zu tun, mit irgendwelchen finanzielle Unabhängigkeit, man macht wie die finanzielle Freiheit, möglichst schnell, möglichst jung. Kannst du damit etwas abgewinnen? Siehst du da den Sinn dahinter? Ja,
es gibt ja glaube ich, so einen Trend, dass man mit 30 so viel Geld verdient hat, dass man irgendwie fürs Leben unabhängig ist. Wird ich wahrscheinlich nicht schaffen, ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit, aber es wird nicht mehr lange. Ich kann irgendwo durch, ich finde das ein spannendes Lebensprojekt. Ich glaube, am Schluss ist es auch wichtig, dass man die Risiken eingeht, die man selber tragen kann. Oder? Und wenn man dann so grosse Risiken eingeht, will man das erreichen will, und am Schluss geht alles schief und man lebt irgendwie halbwegs auf der Straße, dann ist das keine gescheite Entscheidung. Mhm. Ich glaube, im Grundsatz aber schon, wie auch in den Finanzmärkten, wenn du mehr Risiken eingehst, wirst du mehr Erfolg haben. Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir in der Schweiz mehr Risiken eingehen als Gesellschaft. Oder jetzt nicht Credit Suisse, aber als Gesellschaft insgesamt in unserem Alltag mehr wagen, mehr herausfordern, mehr neu denken. Aber immer in dem Rahmen, dass man es auch selber tragen kann, wenn es mal schief geht. Oder? Weil das kann, jetzt haben wir so viele sogenannte schwarze Schwärme gehabt, oder? Mit dem Krieg, mit der Pandemie, mit der Credit Suisse. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Und je nachdem kann man vielleicht alles richtig machen, aber man wird auf dem falschen Fuß verwischt und verliert alles. Und darum ist mit dem Anschlag immer nur so viele Risiken eingehen, wie man es dann am Schluss tragen kann, wenn es schief kommt. Auch wenn man sich sehr sicher ist in dem, was man macht, es kann eben auch schief gehen, aufgrund von externen Faktoren, die man selber nicht beeinflussen
kann. Mhm. Aber der Trend an und für sich, den kannst du nachvollziehen? Oder kannst du dem?
Ja, also ich meine, es ist wie ein Trend für mehr Eigenständigkeit.
Ja.
Und auch ja, irgendwie nur die eigenen Träume verwirklichen. Und da finde ich schön, wenn das Menschen haben.
Mhm. Gut, es ist ein Trend, den man viel beobachtet bei jungen Leuten. Oder ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber ich würde schon sagen, auch gut wiederum habe ich das Gefühl, viele Junge haben Mühe, Orientierung zu finden. Und du bist ja gleich noch sehr jung. Was würdest du Jungen raten, die damit Mühe haben? Oder irgendwie, ja, also es sind ja ganz viele Sachen, die in jungem Alter wie zusammenkommen. Ja.
Also ich würde, einerseits würde ich mir wirklich Ruhe nehmen, also Zeit nehmen und mich ein bisschen zurückziehen und überlegen, was inspiriert mich, was motiviert mich. Und wenn man das gemacht hat und zum Entscheid kommt, ich weiss es nicht, würde ich möglichst viel ausprobieren. Würde ich mal eine Woche Deko arbeiten, würde ich mal dieser Person schreiben, kann ich mal 3 Tage mit ihr verbringen oder mit ihnen verbringen. Und da sind Menschen ja grundsätzlich sehr offen. Und ich glaube, da hat man wirklich in der Schweiz die Möglichkeit, mit so kurzen Wegen, die man hat, da kann man auf LinkedIn irgendwie ein CEO schreiben und sagen, kann man 3 Tage mit ihnen mitlaufen. Und ich glaube, die meisten würden ja sagen, oder? Und ich glaube, umso mehr man dann quasi Erfahrungen sammelt, desto eher weiss man, was man machen will. Was nicht gut ist, ist, wenn man gestresst ist und so und dann Entscheidungen fällt. Sondern ich glaube, sich Ruhe nehmen, wenn man dann keine Entscheidung fehlen kann, dann ausprobieren.
Mhm. Ja, du fährst jetzt sogar Lastwagen.
Ja, genau. Mal etwas rechts, ja, jetzt habe ich die Lastwagenprüfung gemacht. Das war eine spannende Erfahrung und ich muss sagen, mein Respekt vor dem Berufsstand hat noch mal massiv zugenommen, weil es ist, so eine Prüfung zu machen, ist echt schwierig. Und dann jeden Tag auch, es ist eine grosse Verantwortung, die man trägt, wenn man 40 Tonnen rumfährt. Mhm. Und es ist für das Funktionieren von unserer Gesellschaft und Wirtschaft elementar. Jeder Gegenstand, den du bei dir daheim hast, ausser du hast 60 Grad vom Bauernhof direkt geholt, kannst du davon ausgehen. Ja,
Rückenfahren.
Genau, schließt sich der Kreis. Kannst du davon ausgehen, es war alles mindestens einmal auf einem Lastwagen gewesen. Und da, es wird ja viel auf der Bahn transportiert. Bei Pflanzen immer 50% von den Gütern auf der Bahn transportieren. Aber am Schluss brauchst du halt auch einen Lastwagen. Und ich muss sagen, irgendwie, wenn du in so einer Firma arbeitest, dann plötzlich verliebst du dich in einen Lastwagen. Das ist eigentlich noch schön. Das hatte ich vorher nicht, als ich auf der Bank war. Da hatte ich keine Emotionen, als ich einen Lastwagen gesehen habe. Und heute habe ich viele positive Emotionen.
Hast du einen Lieblingslastwagen?
Ja, ich bin noch nie einen Elektro gefahren. Aber ich habe gehört, das ist echt cool, weil wenn du einen geschalteten oder einen Automat fahrst, der nicht Elektro ist, ist halt die Beschleunigung ist schon recht langsam. Merkst du, wenn du hinter einem fährst, der gibt ja Vollgas, aber der schaltet dann ja ständig. Ja. Oder? Und ich glaube, ein Elektro ist echt cool zum Fahren, weil du nicht die Schaltungsmomente hast, wo du im Lastwagen wirklich noch viel intensiver merkst, als wenn du einen PW fährst.
Ja, spannend. Hast du Prüfung gemacht, also du willst ja kaum mit regelmässig Güter transportieren oder was auch immer?
Nein, darf ich noch nicht. Ich müsste für den Berufstransport nur eine Prüfung machen. Ich habe jetzt eigentlich mal die Prüfung die private gemacht, also ich kann Privattransport machen. Und ich habe auch schon Kollegen gehabt, gefunden, ich kann jetzt beim Zügeln helfen, oder? Das kommt dann halt. Aber es ist jetzt so, dass ich regelmässig Berufstransport machen. Aber die Prüfung würde ich schon noch gerne machen. Im Moment liegt es einfach nicht drin, weil ich jetzt eben nur den LLM am Machen bin und das allein 8 Stunden pro Woche Vorlesung bedeutet.
Mhm. Und er wahrscheinlich noch eine Zeit von nebenan.
Genau. Ja, genau. Ja.
Wie viel schaffst du pro Woche?
Ja, ich würde sagen
12 mal 7?
Nein, vielleicht 12 mal 5. Dann nochmal plus 5. Was gibt es? 65 Stunden. So.
Ja, das ist nicht physisch mehr.
Vielleicht ist es mehr, man kann es gar nicht zählen.
Ich glaube, es ist auch der Unterschied, man redet immer von, es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Genau.
Und es fühlt sich bei dir wirklich der Fall. Ja,
ja, absolut. Also es macht ja, oder wenn ich jetzt nächste Woche 3 Stunden VR-Sitzung kann für die Jucker fahren, muss ich mich natürlich vorbereiten. Die Leute nehmen das Gefühl, der hockt im VR, der kommt jetzt einfach, das ist Geld über und macht nichts. Am Schluss haftest du ja noch für die ganze Firma, also du musst wirklich, das ist echt ein Beruf, dass ich das mal noch gesagt habe. Aber ich meine, das sind coole Menschen mit diesen Juckerbrüdern. Und beim Pflanzen habe ich viel mit Nils Pflanzer zu tun, bei Kaiser mit meinen Mitgründern, im Parlament auch mit spannenden Leuten. Und das ist ja ein riesen Privileg, mit so vielen schönen Menschen zusammenarbeiten können. Oder? Und darum ist es für mich, auch wenn es Arbeit ist und wenn ich dann am Morgen um 7 Uhr das Protokoll schreiben von der Geschäftsleitungssitzung von Pflanzer, wäre ja lieber im Bett, oder? Aber es sind spannende Themen, es sind spannende Menschen und darum möchte ich das gar nicht in der Zeit stoppen.
Mhm. Ja, und ja. Ja, und dann bist du ja noch weiter rein, also schon nur eine Position, du hast nur irgendwie 5 Positionen vielleicht innerhalb der Politik. Sei das bei der FDP Schweiz, sei das bei deiner Ortspartei und wo immer. Dann bist du noch im Advisory Board für einem Family Office und du hast ja x so verschiedene Positionen, die sich am Schluss gleich summieren und am Schluss willst du auch noch alles gut machen.
Absolut, ja. Und darum versuche ich eben auch jedes Jahr zu überlegen, was ich noch weiterhin machen und dann auch gewisse Sachen wirklich tun eigentlich nicht mehr machen. Das, oder vieles Nein sagen, das sehen natürlich immer die Leute nicht. Wir sehen nur immer das, was wir
ja sagen. Ja, definitiv.
Und je nachdem, muss ich sagen, bin da in 1-2 Stiftungen dabei, da hast du 4 Sitzungen pro Jahr an 3 Stunden. Ich würde sagen, noch so viel hast du Vorbereitungszeit und Nachbearbeitung. Also bist du bei 24 Stunden pro Jahr. Oder? Also es gibt durchaus auch Mandate, die halt auch als 1 zählen, aber natürlich viel weniger Aufwand geben, als man irgendwie bei Kleinsinn oder bei Jucker. Er ist bei Pflanzer, kann ich sagen, oder? Wo ich bei Pflanzer bin ja Meister und dort verbringe ich wirklich viel Zeit und arbeite viel. Und beim Jucker sind es 4 VR-Sitzungen mit Vor- und Nachbearbeitung und unter dem Jahr natürlich Themen. Aber es ist jetzt nicht, dass sich das jeden Tag beschäftigt.
Ja, yeah, also im Vordergrund ist natürlich der Nationalrat und Pflanzer.
Genau.
Du hast jetzt Kleinsinn ein paar Mal angesprochen, was ja eine gute Sache ist. Im Moment laufe ich viel immer zum Rise-Up, ist also ein ähnliches Konzept, nicht ganz gleich, ein bisschen günstiger, oder sogar einiges günstiger.
Ein bisschen schlechter dafür.
Qualität?
Ja, ich würde sagen, es ist schon feiner bei uns zu essen als beim Rise-Up.
Ja, ich würde da definitiv zustimmen und darum finde ich es ein bisschen eine Zumutung, ist Kaizen, es hat einmal im Kurt und Kurt, genau. Hat es das Kaizen gegeben und jetzt, wenn ich den Trend vorbeilaufe und mit habe, ist kein Kaizen mehr.
Ja, ich weiss, es tut mir leid. Man prüft immer Standort in Bern. Aber das ist dann echt das Timing. Wir haben aufgetan, 2 Wochen später war der erste Lockdown. Es war wirklich ein schlechtes Timing. Nachher haben wir investiert und es war ein bisschen versteckt in diesem Kurtenkurt. Man hat nicht gut gesehen von draussen. Und dann ist der zweite Lockdown rein und haben wir gesagt, wir hätten den schon können. Wir haben wahrscheinlich auch nicht Geld verloren. Aber du musst dich irgendwann fragen, willst du so viel Management Attention für eine Filiale aufwenden, dass du dir irgendwann mal Geld damit verdienst? Oder willst du lieber in Zürich 3 neue auftun, wo du einfach schon die ganze Infrastruktur hast? Und darum haben wir uns dann entschieden, da immer zuzumachen. Und es war noch schön, weil wir einen Shopping-Job gemacht haben, dann haben wir eigentlich keinen Abschreiber gehabt, oder? Aber jetzt, mittelfristig ist natürlich schon das Ziel, in der Deutschschweiz noch präsenter zu sein und nicht nur in Zürich. Jetzt haben wir dann 10 Standorte, davon sind 8 in Zürich, oder? Und irgendwann können wir auch nicht mehr, noch mehr in Zürich wachsen, weil es einfach der Markt dann gesättigt ist.
Ja. Kann sich die Bundeshauptstadt einfach keinen Kaizen leisten?
Wir kommen jetzt schon irgendwann. Ich meine, es gehört dazu, dass wir auch in Bern werden sein, auch in Luzern und auch in Basel mal in der Stadt. Und ich glaube, das wird das irgendwann mal sein. Ja, wir sind ständig Sachen am Anschauen, jetzt auch im Bahnhof wieder heute das Dossier gesehen. Ja, es ist halt auch von der Weg her logistisch ist es schwieriger, als wenn du alles in Zürich hast, oder?
Mhm. Ja, ist jetzt ja gut. Ja, im Bahnhof Bern ist jetzt etwas frei, habe ich auch gesehen.
Ja. Mhm. Ja, also es ist nicht, dass ich noch nichts sagen kann, wir sind dran, also aber wir schauen so Sachen an.
Du siehst halt einfach am Mittag auch Hunger und
genau.
Hat gerne ein bisschen Alternativen.
Ich hoffe, die Wünsche können wir jetzt erfüllen.
Ja, das
ist natürlich ein Interesse.
Ja, das wäre super, ja. Wie verläuft die Entwicklung von Kaizen?
Wunderbar, wir wachsen profitabel, wir verdienen jedes Jahr Geld, haben immer noch Freude daran.
Das ist große Sache.
Ja, absolut. Und wir haben kein Investorengeld. Ich meine, das ist schön, oder? Wir haben mit 0 Geld eine Firma gestartet, die jetzt 70-80 Leute kann beschäftigen, 10 Filialen. Und das ist natürlich schon etwas enorm Schönes.
Ja, ist das etwas vom Schönsten, was man wie kann machen kann? Das hast du dafür, dass Leute wiederum von dem so das Leben finanzieren können.
Ja, das ist echt auch eine Verantwortung, die du merkst. Oder? Du zahlst Löhne aus und für die Menschen ist das eigentlich wie eine Art das Benzin vom Auto. Also die brauchen das zum Funktionieren, oder? Und sonst läuft es nicht. Und das ist urschön. Auf der anderen Seite merkst du plötzlich, da kommen wir jetzt wieder auf den Verwaltungsrat sprechen. Oder? Wenn du im VW einen Entscheid triffst, der falsch sind, tust du auch eine gewisse Existenz bedrohen. Oder? Und die müssen dann einen neuen Job suchen. Und du kannst sagen, im Moment ist es nicht so schwierig, einen neuen Job zu finden. Aber dennoch, du kannst auch Werte zerstören. Oder? Und ich denke, mit dem Erfolg wächst halt auch die Verantwortung. Und das ist auch immer schwierig, wenn das etwas Gründe ist. Das war ja eine Ferienidee, dann haben wir mal angefangen und haben 20'000 Franken verdient, GmbH gegründet und so weiter. Dann sind Fehler, die du machst, sind nicht so teuer, oder? Und darum rate ich auch vielen an, wenn möglich, Bootstrap zu starten, ohne Investoren, weil dann lernst du viel mehr, weil du kannst viel mehr Fehler machen. Also wenn du immer einen im Rücken hast, der sagt, du musst jetzt das und das machen und irgendwann machst du einen Fehler, wenn du schon grösser bist. Es ist aber auch, ich sage jetzt, die Skills, die du am Anfang brauchst, sind nicht die, die du heute brauchst. Aber du bist immer noch das gleiche Gründerteam und das ist auch eine Challenge. Also wie holst du dir dann auch diese Leute rein, in den VR, in eine Geschäftsseite, in Betrieb, die eben das Wissen haben, das du nicht hast, wo du in dem Moment von dieser Firma brauchst. Weil das Problem ist dann irgendwann, hast du das Gefühl, es ist ja meine Firma, ich weiss, wie es läuft, aber die ist in einem Stadium, wo du gar nicht Erfahrung hast, um die zu vermuten. Mhm. Und da die richtigen Sparringpartner holen, das ist, glaube ich, eine gute Herausforderung.
Ja. Könntest du irgendwann noch ein weiteres unternehmerisches, eine unternehmerische Tätigkeit vorstellen?
Ja, also ich habe jetzt auch schon angefangen, bei ein, zwei Kollegen privat auch so ein bisschen mit zu investieren, ja. Aber im kleinen Rahmen, weil ich habe halt viel Geld zum Investieren leider. Und das kann man gut vorstellen, weiterhin zu machen. Wahrscheinlich wirklich eher so, also das sind so 5% Tickets, oder, wo du bei der Gründung gerade kannst mitmachen kannst. Ja. Nachher ist es sehr viel zu teuer als Privatperson. Und das macht mir Freude und das würde ich auch weiterhin machen, wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, Unternehmer schon etwas machen. So etwas von Null starten und dann mit der mehr, also quasi grossen Anteil an der Firma, das weiss ich nicht, ob ich da im Moment die Energie dazu hätte. Ich glaube, ich würde mich im Moment eher diversifizieren und in mehreren Unternehmen mitmachen. Vielleicht auch, oder, sich beteiligen und dann einmal in den VR gehen und so mitschaffen und wie eine Art eben die Leute mithelfen, befähigen und weniger selber im Driver-Seat sein, weil einfach das kannst du nur an ein, zwei Orten. Du kannst nicht an 10 Orten im Driver-Seat sein. Oder darum, um das ein bisschen leveragen, würde ich lieber die Menschen unterstützen, die dann in ihrem Baby quasi gross sind.
Ja, ja, aber bei Kaizen die Maske hören wir wahrscheinlich nach wie vor die 25% oder so. Und ja.
Das braucht eine gewisse Attention.
Ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Etwas, was ich denke, ist relevant als Parlamentarier und auch generell, ist sich zu informieren, sich zu weiterbilden. Mal jetzt abgesehen von der klassischen Weiterbildung, wie du jetzt LLM machst und so weiter und so fort. Wie machst du das und wie viel Zeit nimmst du für das? Also, sagst du, du hörst am Morgen 20 Minuten, liest die NZZ oder
hast du da... Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, die NZZ zu hören. Mhm. Lesen tue ich nicht so gerne, noch zusätzlich, weil ich den ganzen Tag schon für die Parlamentssitzungen Vorbereitungen muss lesen, weil ich ja eben für meine berufliche Tätigkeit viel muss lesen in den verschiedenen Gremien. Darum Zeitung tue ich meistens über das Ohr konsumieren und in der Ferien lese ich damals ein, zwei Bücher. Ja. Aber ich muss sagen, allein durch meine berufliche politische Tätigkeit plus Weiterbildung lese ich so viel, die Hälfte von der Zeit bin ich am Lesen, oder? Und die 30 Mails, die ich pro Tag noch muss beantworten, oder 40 Mails, geschweige denn die, die ich beim Auslesen noch nicht beantworte. Also ich bin so viel am Lesen, dass ich eigentlich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss noch ein Lehrbuch kaufen. Ja. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich muss noch ein B2 machen im Französisch. Das heisst, ich habe da jede Woche Hausaufgaben zu erledigen für meine Französischlehrerin. Also es wird mir schon nicht langweilig.
Sehr gut. So, zum Abschluss. Es ist eine klassische Frage, aber hast du irgendwelche Vorbilder, jetzt vielleicht außerhalb der Politik, aber auch in der Politik?
Nein, habe ich nicht. Ich habe Inspirationsquellen, Menschen, die ich in ihre Art und Weise mich inspirieren, aber ich habe niemanden, den ich quasi nacheifern tue.
Ja, ich habe es nicht unbedingt so gemeint, aber es gibt ja viele Leute, wo du sagen kannst, das finde ich wirklich ist eine Person, die nicht das Vorbild im Sinn, wie du jetzt hast gesagt, so, dass man deren nacheifern
kann. Mehr als Inspiration, genau. Das habe ich schon. Wer? Aber niemand, den ich kann, irgendwie benennen kann und sagen, das ist jetzt die Person. Es sind ja mehr Leute, die man vielleicht gar nicht kennt in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel so ein Nils Planzer, Unternehmer ist, finde ich das mega inspirierend, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja.
Sehr gut. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Und danke dir für deine Zeit.
Ja, schön. Danke fürs Gespräch. Und alles Gute weiterhin.
Merci.
Das war es mit der 55. Folge vom Podcast «Dedadet» und André Silberschmidt. Wie ich finde, war es eine sehr anwechslungsreiche und unterhaltsame Folge. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört, was heisst Podcast «Dedadet». Natürlich wäre es auch cool, wenn ihr dem Podcast auf der Plattform eine 5-Sterne-Bewertung anlässt, euch einen Freunden und Verwandten davon erzählt oder sonst irgendwie Werbung für einen Podcast macht. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger. Danke fürs Zuhören. Bis gleich wieder auf dem Podcast «Dedadet». Ciao zusammen. Macht's gut.